Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Sperrgewitter Talk, Ausgabe 271. Heute mit Felix.
Backup.
Felix.
Restore.
Markus.
Cleanup.
Und meiner einer, ich hätte ja erwartet, dass du irgendwie Hello, Alav, Dings, Bla, Fu, also ich meine, aber ihr Rheinländer müsstet ja heute arbeiten, das war ganz traurig.
Nee, das Schöne am Karneval ist ja, es ist nie das, was du erwartest.
Hä? What?
Das ist ziemlich genau das, was du erwartest, jedes Mal.
Und gar nicht mal so gut.
Gamalo, Gamalo!
Nein, es ist noch besser. Noch besser.
But wait, Gamelle, there's more.
Gamelle.
Ja, aha. Kamele. War irgendwas los? Also wir sind heute Rosenmontags-Edition sozusagen. Muss man glaube ich erklären. Die meisten haben es ja nicht mitgekriegt. Ich hätte das Markus letzte Woche nicht gesagt, dass Rosenmontag wäre. Hätte ich das glaube ich völlig verpasst. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch die Kinder zumindest zu irgendeinem Faschingsumzug begleitet, aber so Fasching. Ist auch ganz praktisch.
Fasching ist nicht Karneval. Fasching ist Fasching, nee. Karneval ist Karneval.
Ja, Fasching.
Ist das gleiche, oder?
Nein.
Selbe Tag,
nein,
sorry.
Nein.
Ist es derselbe Tag?
Nein.
Doch.
Du kannst mir nichts erzählen, ist alles das fucking gleiche.
Und wo ist der Unterschied zu Faschismus?
Oh, das ist ein...
Ist alles scheiße?
Das ist ein
alles
Ismus.
Nicht?
Ismen
kann alles
sind immer scheiße.
Gibt es also, bestimmt auch gute Ismen, oder?
Jetzt aber.
Nein, es gibt keine guten Ismen.
Nicht?
Gute Ismen. So.
Gute
Ismen. Bedeutet.
Jetzt sind wir schon ziemlich tief drin heute. Und das, wir haben doch gerade erst angefangen.
Tut mir leid.
Aktivismus, was ist damit?
Das ist kein Ismen. Das ist ein Ismus.
Hä? Ist ein Ismus.
La 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 la.
Ja, okay, na gut.
Aber
das
genau.
War zu einfach.
Pura
ich habe auf jeden Fall die Liste von Ismen in der Wikipedia und die ist ungefähr 5000 Sachen lang und da kann nicht alles schlecht sein.
Ja, das
purer Aktivismus
jetzt,
ist genauso schlecht wie Faschismus.
Ja, erzähl mir mehr.
Ja, auch jetzt aber.
Genau. Purer nice. Aktivismus ist so schlecht wie Faschismus. Gott sei Dank haben wir das mal geklärt. Direkt am Anfang der Sende.
Das Schöne ist, jetzt hören uns auch noch Leute zu, weil später ist so, macht man irgendwie aus, vergisst man, hört man nicht fertig und so. Jetzt am Anfang der Sendung, da hört es bestimmt jemand.
Genau. Das stimmt. Und wir haben leider keine Pre-Show hier in diesem Pad drin, das ist ein bisschen unspraktisch.
Wisst ihr, was Austrofaschismus ist?
Nee.
Das ist
Österreich.
Das ist die österreichische Form des Faschismus.
Warum?
Die haben ein eigenes Wort dafür.
Aha.
Ja, weil der halt nicht so krass ist einfach.
Das ist eher was? So,
eher so liberaler Faschismus dann. Oder was.
Und Apollinarismus?
Jetzt hör auf, irgendwelche Sachen aus dieser scheiß Liste vorzulesen.
Es geht was? Dabei nicht um das fanatische Trinken von einem bestimmten Mineralwasser.
Nicht. Sondern?
Nach Apollinaris von Laodicea, ja, ich habe mal Latein gehabt, aber das Aussprechen ist nicht mehr so, dem Jüngeren benannte theologische Lehre, die nach der alten Kirche der Häresie verurteilt wurde.
Klar, weiß man. Ach,
Gesundheit.
Ja. So, die Häresie ist offensichtlich kein Ismus, aber war wohl nicht gut, weil wurde ja danach verurteilt. Und das Häresie, das müssen wir jetzt noch gerade erfahren, das ist im engeren Sinne eine Aussage oder Lehre, die im Widerspruch zu kirchlich-religiösen Glaubensgrundsätzen steht. Ja, also nicht gut. Ja.
Glaube ich dir nicht.
Steht's in der Wikipedia.
Alles, was in der Wikipedia stimmt. Ich bin jetzt sichter in der Wikipedia.
Stimmt, steht.
Ich bin jetzt sichter in der Wikipedia, also ich sag euch, das stimmt.
Du bist sichter?
Ja.
Kannst du du die Wikipedia damit besser machen?
Ja, ich mache
sie. Kannst du
sie
damit sehen? Hast du dann spezielle Einblicke in irgendwelche krassen Sachen, die wir nicht sehen?
Nein, ich wollte einen Artikel sichten sozusagen und hatte das Recht nicht und habe jetzt mal gefragt, ob ich das bitte bekommen kann.
Und jetzt bist du Sichter und Denker oder was?
Jetzt bin ich Sichter und Denker. Nein, du hast in der Wikipedia so Abstufungen. Wenn du dich neu anmeldest, kannst du nicht einfach Artikel mehr bearbeiten oder du kannst sie schon bearbeiten, aber sie sind nicht direkt für alle sichtbar.
Ah.
Da hast du dann diese ungesichteten Sachen, also damit nicht jeder einfach irgendwelchen Quatsch reinschreibt. der dann für alle gleich angezeigt wird. Und dann bist du, hast du entweder schon so viele Bearbeitungen gemacht, dass, dass automatisch deine Artikel automatisch gesichtet werden. Ja, das, das hatte ich schon lange, das Recht. Aber es gibt auch noch das Recht, aktiv Sichter zu sein. Das heißt also, wenn du siehst, dass es ungesichtete Sachen gibt, dann kannst du die durchlesen und sagen, ja, das stimmt jetzt, oder eben auf die letzte Version zurücksetzen.
Okay, das heißt, wir können jetzt quasi dafür sorgen, dass wir Binärgewitter als Eintrag haben, weil du uns sichten kannst.
Das hat damit nichts zu tun. Das hätte ich auch schon, man hätte auch schon vorher einen Artikel Binärgewitter anlegen können, aber da hast du dann gleich wieder so eine Löschdiskussion an der Backe. Nee, weil
eine Relevanzdiskussion, dachte ich.
Ja, ja. Naja,
ist das
ja,
gleiche,
eine Relevanzdiskussion mit einer Löschdiskussion, genau. Du schlägst den Artikel zum Löschen vor, weil du sagst, es ist dieser Artikel hat keine Relevanz.
Ja, aber du bist jetzt Sichter.
Ja, was hat denn das damit zu tun?
Dass du jetzt
deswegen bin ich ja
kannst,
nicht
kannst sagen, ist so gut.
Ja, aber nee, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Kannst du jetzt upgraden auf quasi Löschdiskussionsblocker oder so? Ich weiß nicht, was das nächste Level ist.
Was ist das nächste Level in der Wikipedia?
Ja, keine Ahnung, gibt es da bestimmt so eine Pyramide und oben ist dann der BDFL, der, keine Ahnung, wie heißt der? Johnny Ive? Nee, keine Ahnung, wer ist da oben?
Falsche.
Johnny Ive von der Wikipedia.
Ja, wie heißt denn der? Keine Ahnung, Mann. Da gab es doch diesen einen Typen, der diese
Wikipedia-Sachen immer. Jimmy Wells, oder?
Jimmy Wells, genau.
Der immer dein Geld will.
Jimmy Wells, ähnlich.
Aber der hat da auch schon lange nicht mehr die Wikipedia-Stiftung betrieben. Weil
der ist auf jeden Fall der BDFL. Und der sagt, wo es lang geht. Und wenn jemand sagt, Wikipedia ist unwichtig, dann kommt Jimmy Wells und er sagt, nee, sehr wichtig, sehr relevant, mein Lieblingspodcast.
Ja, genau. So wird das sein.
Wann
so,
überarbeitet Wikipedia denn die Wikipedia mal ihr Benutzermanagement, dass man irgendwie da mit seinem Benutzer auch, das ist alles komisch, diese Oberfläche, die ist, sieht noch genauso aus wie 2005.
Wikimedia hat sich nicht weiterentwickelt, ne?
Du weißt noch, als wir zu Studienzeiten, als wir ein Media-Wiki aufgebaut haben und unsere Sachen da gepflegt haben.
Ja, ne? Richtig.
Da gab es ja nichts anderes.
Mein Wikipedia-Account von damals weiß ich leider nicht mehr. Mein jetziger ist deutlich jünger.
Ja, der hatte bestimmt voll die niedrige Nummer, Mann.
Tja, es ist aber nicht so wichtig wie bei ICQ.
Nicht so wichtig.
Bringt ICQ ja nichts mehr, auch ICQ gelöscht. Ja, genau, die Nummern sind gelöscht, ist alles schlimm. Also die Welt geht, ICQ-Nummern sind weg, ja, bringt dir nichts mehr. Ist alles schlimm, alles so schlimm wie die Wikipedia.
Schrecklich.
Aus dem Chat kommt viel schlimmer als MediaWiki ist die Wikipedia-Community. Und damit können wir diese Diskussion, glaube ich, abschließen.
Ja.
Okay.
Nein. Also danke, das finde ich die
Zusammenfassung
finde ich nicht
Teil des Problems,
richtig.
Punkt.
Ja. Hier, guck mal, wir haben ja gesagt, Ismus sind alles nur schlechte Sachen, aber was mit dem Kopiismus? Die Lehre vom Kopieren mich, der Glaube, dass das Kopieren von Informationen eine heilige Tugend ist.
Genau, da stehen wir doch dahinter.
Kopieren ich find, ist wichtig. Das kann nichts Schlechtes sein. Guck mal, die haben richtig geilen Artikel.
Das außer ist super man kopiert nice. Außer man kopiert es analog und verbraucht damit Ressourcen, also so.
Nein, natürlich nur digital. Ihr Logo ist quasi so ein Yin und Yang, wo in dem einen Ctrl-C und dem anderen Ctrl-V steht. Das muss ja wohl gut sein.
Genau, das ist schön.
Wir haben es noch nicht zum ersten Level geschafft, oder? Wir sind immer noch vor-off in der Pre-Show hängen geblieben.
Ja, genau. Ich wollte ja jetzt gerade weitermachen, aber du unterbrichst mich ständig.
Kein Problem, immer wieder gerne.
Ja, kommen wir zum Blast from the Past.
Ha, hier, schnell, Blast
Control,
from the Past.
Control J war es, oder? Control J, ja.
Genau, nice. Und das ist auch schon unser erster Blast from the Past, wie gewisse Leute auch festgestellt haben. Wir haben letzte Sendung Chapter Marks. Über die Qualität lässt sich wohl streiten. Jemand hier hat versprochen, hier ein bisschen Post-Production zu machen und sie zumindest mal kurz anzuschauen, bevor es sie hochlädt. Ja. Ich weiß nicht, ob er sich dazu äußern möchte.
Ingo, du wolltest das machen, oder? Du wolltest einfach die Sachen durchschauen.
Ich nehme einfach, was du mir hinwirfst, habe kurz überlegt und habe entschieden, das wird schon richtig sein und zack, rein.
Du hast immerhin kurz überlegt, das heißt, du hast schon mehr gemacht als ich. Ja. Ja, wir hatten spezielle Chapter Marks. Die kann man auch nicht mehr editieren. Die sind jetzt quasi hardgecoded in diese MP3s drin oder so.
Ja, das ist irgendwie alles nicht so einfach. Wir müssen da irgendwann nächsten 10 Jahre vielleicht mal eine bessere Lösung finden.
Nein, die ist schon gut. Muss halt jetzt nur noch optimiert werden. Wir könnten den Chapter Marker Bot im Irk laufen lassen.
Ich weiß nicht, ob das eine Optimierung ist.
Aber wir können das machen. Das
witzig. Wir können dann haben wir auch so Leute, die sichten. Wir haben Leute, die editieren können und Löschdiskussionen starten.
Wie die Wikipedia. Dieses Thema hier, also ich glaube, das ist nicht relevant genug. Das können wir jetzt nicht einfach löschen.
Das wird automatisch rausgeschnitten dann aus der Sendung. Wenn genug Leute das upvoten, ja, dann schneidet Auphonic das hinterher komplett, ja, downvoten, genau. Dann wird dieses Thema aus der Audiospur rausgeschnitten automatisch und nur Premium-Hörer kriegen dann nur noch diese Stellen.
Das kommt ja auch an, worauf wir hinaus wollen. Es wäre auch lustig, das rauszuschneiden, was die meisten Leute upvoten.
Ja, genau, sage ich ja. Die Premium-Hörer kriegen dann nur den Bonus-Content, den alle anderen rausgevotet haben.
Oder das ist eine gute Idee. Toll.
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 Gut. Können wir jetzt zu Libsodium kommen?
Genau, wir haben ja über die tollen OpenSSL-Lücken das letzte Mal gesprochen. Und da ist mir natürlich keine andere Crypto-Library eingefallen, aber gibt natürlich die Libsodium. Das ist ein guter Punkt, wenn ihr irgendwie so Krypto-Dinge machen wollt.
Worüber haben wir noch geredet? Wir haben bestimmt FreiSSL angesprochen, unseren persönlichen Fork.
Unseren kaputten Fork, genau.
Nein, der wird immer gebumpt, wenn wir dran denken.
Ja, also so gut wie nie. Ja, nein, aber genau, Libsodium ist halt irgendwie wohl eine ganz ordentliche Library und die machen vermutlich, habe ich jetzt aber auch nicht nachgeprüft, so ein bisschen Continuous CI. Ja, hier sehen wir Azure Continuous Pipelines, aber immerhin.
Oder was?
Ja, genau, und so ein bisschen Tests ausführen und so Dinge, die bei anderen Projekten irgendwie noch nicht so angekommen sind.
Okay.
Darum Libsodium, wenn ihr irgendwas mit Krypto vielleicht machen wollt.
Und wir haben noch über OwnCloud geredet und wir haben einen Tweet gekriegt, dass zumindest irgendwie ein Go-Wrapper um RocksDB wohl drin ist im OwnCloud Repo. Also Michael hat uns da geschrieben. Und auch irgendwas, irgendeine Modern Texting Index Dingsy Blev Search ist wohl auch drin.
Und was kann das?
Keine Ahnung. Mehr kann ich dir nicht sagen.
Es kann Dinge.
Wir können den Tweet verlinken vielleicht noch. Könnt ihr euch angucken. Also irgendwas rings um RocksDB und Modern Text Indexing Library for Go. Believe. Wie auch immer man es aussprechen will. Die Sachen Steine sind wohl DB. Drin.
Das finde ich gut.
Believe Search. Whatever. Ja, das vielleicht auch noch. Als Blast from the Past. Gut.
Sehr schön.
Dann Toten der Woche haben wir nicht.
Hier, aber Ctrl-J und Toten der Woche haben wir.
Ups, Vater.
Ctrl-J und Toter der Woche.
Ja.
Präsentiert von Makefu.
Was?
Wir haben lokalen Ctrl-J-Drücker.
Vielleicht sollte ich dieses Ctrl-J outsourcen, dass jemand alles für mich Ctrl-J drücken kann.
Ja, vielleicht. Ja.
Vielleicht ist auch eine gute
auch
Idee.
Mit Qualitätskontrolle.
RPC-Calls dafür einführen. Dann könnten wir alle auf deinem Rechner Ctrl-J drücken.
Gute Idee. Wir brauchen dafür so einen Microservice, der quasi diese Service bereitstellt, dass alle kontrolliert drücken können.
Hier, Microservice Markus, ist, doch also das tötet Java. Uns alle. Das ist viel zu krass verteilt, viel zu viel Monitoring. Was, dann brauchst du noch so ein Backpressure-System. Da musst du noch irgendwas, um das zu monitoren, neu zu starten. Ich würde dir sagen, wir machen einfach Korba.
Ja. Da hast du mich jetzt überzeugt
über eine Soap-Schnittstelle, ne?
Also ich würde sagen, dass das Drücken können wir irgendwie in C implementieren und dann können wir irgend so einen Java-Wrapper rundherum bauen und dann irgendwie das über Python-Skripten
Java
oder
ist
so.
Nein, Java und Python sind zu neu. Nee, ich bin die Korba-Idee finde ich gut. Lass das Ganze auf dem Mainframe laufen.
Aber du kannst,
dafür jetzt brauchen wir nur noch Mainframe.
Du kannst Korba mit Java auf dem Mainframe machen, das geht.
Ja, dann machen wir das so.
Aber Java ist zu neu, wir müssen richtig...
Okay,
Java Fortran machen.
Fortran. Ich habe gestern ein Fortran-Buch ich erzähle es besser nicht.
Du hast es weggelesen.
Weggeworfen.
Weggelesen.
Was?
Das hat doch bestimmt irgendwie Seltenheitswert oder
ich
so.
Ich denke, Schritt 1 müsste sein, wir brauchen ein Mainframe.
Okay, Ingo, du hast doch Connections.
Wir haben auf jeden Fall Hörer, die viel mit Mainframes machen. Also vielleicht.
Ja, das reicht uns nicht. Wir brauchen Access. Wir brauchen
Wir brauchen Access. Ja. Du willst Access auf dem Mainframe laufen lassen?
Microsoft Access, ja.
Als Datenbank. Da kannst du dann mit über deine Korba-Schnittstelle kannst du deine Chapters dann irgendwie in Access reinpacken.
Microsoft Access abspeichern.
Das ist fucking amazing.
Super.
Neues muss man halt einfach nur schauen, dass nur einer drauf zugreift. Aber das haben wir mit dem Mainframe.
Das können wir dann wegkapseln.
Ja,
das ist gut.
Ja, auf jeden Fall. Richtig, das hier back to the moderne. Roots. Back to the roots. Ja.
Genau, moderne.
Das ist quasi Architektur. Wie SQLite.
Sollen wir jetzt mal zu den Untoten kommen?
Nee.
Sind
wir doch schon,
halt
oder? Ich hab schon Ctrl-J gedrückt. Das heißt,
ja,
wir sind schon
mindestens
eine Minute dort.
Nee, wir sind schon.
Bisher aber noch nicht drüber geredet. Genau, Amarok. Zu KDE 3.4 Zeiten.
Ich habe ihn geliebt.
Das
ist
ja,
großartig.
War das Musik.
Amarok war schon nice, da kann man nichts sagen.
Den ich auch sehr viel eingesetzt habe. Dann hat er irgendwie den Übergang zu Qt 5 nicht, 4 vielleicht sogar schon nicht hingekriegt. Und ist irgendwie, wurde auch, glaube ich, geforkt. Dieses Clementine ist ja.
Wollte ich gerade sagen,
ist ja. Ist ja irgendwann mal ein Fork davon gewesen. Bin ich aber, habe ich tatsächlich nie richtig verwendet, Clementine, muss ich sagen. Früher habe ich ja tatsächlich wegen Radiotux auch noch viel freie Musik gesammelt und damit auch viel mehr Musikplayer benutzt, als ich das heute mache. Heute bin ich langweilig und benutze tatsächlich VLC auch, um Musik abzuspielen. Und habe dementsprechend Amarok schon lange nicht mehr verwendet. Aber es kommt jetzt wohl wieder. Sozusagen unser Untote der Woche, denn sie haben ihn jetzt auf das neuere Qt und das neuere Plasma, also Qt 5, die neuere Plasma-Umgebung, also an die neueren KDE-Sachen alle angepasst und ist jetzt in einer Alpha-Version 2.9.71 Alpha erschienen.
Der Name dieses Qt-Bindings, was sie da benutzen, der lässt irgendwie vermuten, dass sie es auf JavaScript portiert hätten, weil sie verwenden die QJS-Engine aus dem Qt-Framework. Das klingt ein bisschen schräg.
JavaScript oder was?
Aber der wichtige Punkt, finde ich, ist dieser Nebensatz, wo da gesagt wird, dass die alternativen Player, die in der Zeit, wo Amarok nicht mehr gepflegt wurde, so entstanden sind, halt nie den Funktionsumfang erreicht haben. Und das wird mal spannend, ob sie dann mit der Neuauflage oder mit der Weiterentwicklung von Amarok dann jetzt tatsächlich an die alten Zeiten anknüpfen, weil das war wirklich cool, was sie da alles drin hatten.
Ja, du hattest so ein Podcasting-Verzeichnis, glaube ich, ne?
Du konntest du hattest Songtexte direkt anzeigen lassen. Oh, Internetradios, ja. Da klebte eine MySQL-Datenbank dahinter, wo die ganzen Metadaten reingeschmissen wurden. Und es war ein wirklich guter Editor da drin, um die Metadaten zu pflegen. Also es war ein wirklich mächtiges Tool, um deine Musikbibliothek zu pflegen. Gut, heutzutage gibt es nur noch ein paar vereinzelte Widerstandskämpfer, die nicht streamen und ihre eigene Bibliothek pflegen. Aber das muss man eigentlich viel mehr befeuern, denke ich.
Und du hattest eine Wikipedia-Integration.
Ja,
hat dir die
sehr
Sachen
wichtig.
Von der Wikipedia geholt.
Konntest du direkt aus dieser Integration heraus Löschvorschläge machen?
Das hier ist nicht relevant genug, bitte löschen.
Genau, dieser Autor, den habe ich zwar mit drin, aber der ist nicht relevant, der ist doof.
Gut, also Amarok kommt wieder. Müssen wir uns mal wieder angucken dann, wenn es vielleicht nicht mehr Alpha ist, sondern Beta.
Ja,
kommt das
war Qt nicht auch mit so einer Lizenzänderung unterwegs gewesen, was die Leute so beunruhigt hatte?
Ja, ist so. Genau, also ziemlich viele Open-Source-Projekte oder sagen wir so halbkommerzielle Projekte haben jetzt das Problem, dass du an den neuen Quellcode nicht mehr rankommst, außer du hast halt eine Lizenz von denen. Und selbst dann ist es irgendwie schwierig, dass, ja, also klar, du hast dann immer noch einen, oder wenn du nur freie Software rausgibst, ist es, glaube ich, noch nicht mehr das Problem. Aber wenn du Software rausgibst, die eben nicht in allen Teilen Open Source ist, sondern du, weiß ich nicht, so Open Core Sachen machst oder sowas, dann hast du ein Problem eigentlich. Mhm. Und erst sind sie ja auf eine Cloud-Lizenz gegangen, was schon viele gestört hat, ja, dass du irgendwie jeden Monat oder jedes Jahr dann Geld bezahlen musst, statt irgendwie Qt 5, 4 zu kaufen und es so lange zu verwenden, wie es halt gepflegt wird und solange du damit glücklich bist. Was gerade für interne Projekte ja durchaus eine Option ist, ja. Ja. Das hat schon nicht viele, fanden viele gut und jetzt haben sie dann irgendwie tatsächlich auch noch, weiß ich nicht, die LTS-Variante wird nicht weiter gepflegt und du kriegst den Quellcode für LTS-Updates auch nur noch unter einer Lizenz oder so, also da war irgendwas. Können wir nochmal einen Link raussuchen, also wer sich für das Thema interessiert, kann da nochmal reingucken, aber es ist, ja, es ist nicht schön gerade. Also für viele Projekte ist es nicht schön, die wollen jetzt oder gerade mehrere kommerzielle Projekte wollen dann erstmal auf der letzten Version, die noch gepflegt wurde, bleiben und vielleicht gar nicht auf Qt 6 gehen. Also das ist irgendwie alles doof. Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, wenn das Unternehmen sozusagen pleite geht, gibt es ja immer noch die Backup-Sache, dass wenn so und so viele Monate, ich glaube, wenn 2 Jahre lang keine neue Version von Qt rauskommt, dann geht alles automatisch nach Open Source. Mhm. Das ist ja die Backup-Sache, die der KDE e.V. irgendwann mal verhandelt hatte.
Ja.
Aber ich meine, wenn es keine Weiterentwicklung mehr von Qt gibt, wäre es auch nicht gut. Ja.
Das wäre mal gar nicht Qt, ja.
Ja, also man merkt schon, dass ziemlich viele Firmen da, die viel Open Source machen, irgendwie Probleme haben und wenn du dann natürlich noch so ein, in Anführungsstrichen, nur so ein Toolkit bereitstellst, mit dem halt Leute programmieren, scheint der Markt noch schwieriger zu sein.
Ja.
Ja. Gut, wir waren aber beim Toten der Woche noch. Ne?
Untoter,
sorry.
Wir haben noch einen
Untoten.
Ja, und zwar die guten iNetUtils in Version 2.0. Nach 6 Jahren gibt es ein Update für ifconfig, traceroot und ping. Das ist doch toll, oder?
Jetzt, wo wir alle irgendwie dieses IP-Tool gelernt haben,
ja, genau.
Jetzt gibt es ein Update für ifconfig.
What ja, aber fuck? Weißt du, es gibt ja noch so alte Systeme, so ein macOS und so, die irgendwie noch alte Tools verwenden. Und
das sind DSD-Systeme.
Ja, BSD hat auch nie auf dieses IP gerappelt.
Also diese alten Systeme halt.
Ja, die Sache ist halt quasi, wenn du ifconfig eingibst, dann kommt schon was raus. Und wenn du IP eingibst, dann kommt nichts raus.
Aber IPA ist viel kürzer als ifconfig.
Ja. Ach, Bullshit. Also, du musst dich dran erinnern, dass scheiß Space dazwischen ist. Wer benutzt
ja.
Spaces?
Also ich habe mich tatsächlich mittlerweile an IP gewöhnt, an so Netstat bin ich noch nicht ganz von weg,
ja.
Aber bei IP geht's schon.
SS-Tuner musst du sagen, SS-Tuner und dann hast du quasi irgendwie sowas ähnliches oder so.
Ja, ich weiß. Du kannst auch wie immer ein Tupel nehmen und es geht trotzdem. SS, aber SS ist einfach auch ein Kommando, was ich irgendwie
nicht. Wir sollten
nicht,
wirklich aufhören, uns in Kommandoparametern zu unterhalten. Tupeln.
Luna. Tuna ist das gut.
Tuna, Luna.
Aber SS Tuna, das klingt einfach nicht.
Die SS, das ist die SS Tuna. Das ist wie, Tuna. So ein, wie die Titanic halt. Die SS Tuna, ja.
Ja, das ist wenigstens MS Motorschiff, ne? Aber ja.
Schnellschiff.
Schwierig.
Schnelles Schiff.
Schnellschiff Tuna.
Yep.
Schwierig.
Ja, also ifconfig, trace, path, root, ping, brauchen wir alles nicht mehr. Alles crap.
Kann alles weg.
Wir sind jetzt unter Linux schon neuere Sachen gewöhnt und wir wollen gar nicht mehr zurück.
Doch, ich schon.
Ich glaube auch, dass if-config, was irgendwie in BSDs und so drin ist, hat nicht mehr unbedingt so super viel zu tun mit dem, was in init-utils mitkommt. Also ich glaube, die haben da mal nachimplementiert oder so.
Nee, das if-config hat quasi jetzt extra Patches für BSD. Also,
bist du sicher, weil das init-utils ist ja GNU? Und die BSD-Leute gehen ja dann immer hin und sagen, ja, dieses GNU, das wollen wir eigentlich gar nicht.
Bepfui.
Das soll weg. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sind sie hingegangen und haben ifconfig irgendwie in der BSD-Lizenz nochmal neu implementiert.
Also hier steht, bessere Infos mit BSDs. Einige Änderungen eben dieses ifconfig-Befehls betreffen die BSD-Familie, die nun aussagekräftige Statistik anzeigt bekommt. Also keine Ahnung, es hört sich jetzt nach BSD an, aber kenne ich mich aus mit Computern?
Genau, hatten wir in der Pre-Show schon. Kennt sich hier leider niemand aus mit Computern oder Audio oder Computer mit Audio, das ist alles schwarze Magie für uns.
Ja, aber ja, ist doch schön. Nach 6 Jahren doch mal ein Update wiederbekommen, dass jetzt alles besser geworden ist.
Okay, na dann. Könnt ihr benutzen oder auch nicht.
Oder IP, wenn ihr euch dran erinnert, ansonsten wird es wieder ifconfig.
Nee, IPA. Nee.
IPA und dann muss man sowieso immer Pipe, Grep und dann, was man eigentlich braucht.
Ja, weil du einfach 5 Millionen Docker Faces hast.
Ja, leider, ja.
V-I-E-T-H-D 737312.
Ja,
at if 12. Ja, das ist scheiße. Und diese ganzen WireGuard-Interfaces.
Schlimm. Das ist
ein bisschen dramatisch, ey.
Zu viele Interfaces.
Too many Interfaces. Vielleicht sollte IPA so ein Minus kein Bullshit-Flag brauchen. Dann ist es besser als ifconfig, weil das macht das Gleiche.
Nur die richtigen Interfaces.
Ja, genau. Alle, die ich jetzt wissen will und nicht irgendwelche. Vielleicht soll ich
also es macht einfach eine Connection zu deinem Kopf und dann weiß es ganz genau, welche du jetzt wissen willst.
Nee, er soll einfach wissen, dass diese komischen Docker-Scheiß-Teile man eh nie braucht, ja. Und ich will nicht wissen, dafür ein beschissenes.
Wenn du die nachschauen willst, wo schaust du die dann
gar nach? Nicht.
Okay.
Dann mach ich dann plötzlich if-config. Wenn ich so einen Scheiß nachgucken will, gucke ich if-config nach.
Ja, nee, überzeugt.
Ja, siehst du, perfekt.
Dann kommen wir zu den News.
Wow, oh, was ist das hier? CB, vielleicht gibt's das.
Was?
Minus C, minus Brr, A. Ja, nice. Oh mein Gott, das ist so
C,
awesome.
Minus C, minus Brr,
das
A?
Das ist so gut, einfach. Das kann alles und es hat Farbe. Es hat alle oh mein Gott.
Command Line goes Brr.
Oh mein Gott.
Hören Sie auch nächste Woche wieder, wie wir uns über Kommandozeilen-Tools unterhalten, neue Parameter finden und voll abgehen.
Und ein bisschen feucht in der Hose werden.
Jetzt Kontrolle.
Wir sind schon noch 22 Uhr, oder?
Zu den News.
Er muss jetzt kurz noch wenigstens erklären, was er eingegeben hat. Weil
ja, mein Eis ist runtergefallen auf die Hose. Das ist das Problem.
Hä? Was hast du denn jetzt eingegeben auf der Kommandozeile?
Okay, warte. Das hat mir der MiG92 gerade gesagt. Und zwar hat er gesagt, IP minus C für Color und minus Br ohne Bridges A.
Okay.
Ja, geil.
Dann merkt euch das und wir kommen jetzt zu den News.
Nein.
Doch.
Nein, ich habe hier nachgeschaut. Hier. Wir haben ifconfig ist in FreeBSD dieses BSD4-Clause.
Okay,
lizenziert.
Also ihr habt einen Scheiß, if-config.
Nee, wir haben das richtige if-config und
never.
Auf jeden Fall was not IP the GNU version.
Was IP noch kann, ist minus J für JSON. Dann kannst du dir quasi einen JSON-Output geben, was ja wohl mal Gewinn ist, im Gegensatz zu diesem if-config, wo du dir mal einen abkrebelst. Ja, geil.
Gut, also IP hat gewonnen und if-config hat verloren. News.
Aus minus Brü macht die Breaks anders.
Ja, und okay. Warum nimmt man das nicht als Default und macht Alias für den anderen Kladderadatsch?
Weiß ich nicht.
Du kannst einfach ein Alias machen. Weil du kannst einfach IP zu IP minus C minus Brü machen und dann ist es quasi immer richtig. Ich glaube, der kann das schon.
Dem geht, wahrscheinlich, ja.
Ich denke, weil das sind ja quasi nur Anzeigesachen. Ja, genau, minus color.
Okay. Okay. Control,
J. Brief.
Ja,
Brief
nice. Ist,
ja, was?
Haben wir wieder was gelernt?
Ja, geil.
Wir haben jetzt trotzdem einen Toten der Woche. Kann das sein?
Yep. Ich habe kurz einen rausgesucht. Ich habe jetzt quasi die Zeit genutzt. passt noch ein bisschen zu den News. Aber das CD Projekt Red, was quasi so eine Software-Spiele-Schmiede ist, die zum Beispiel für Cyberpunk 2077 oder auch die Witcher-Serie bekannt sind, sind Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden. Und ihr ganzer Source-Code würde für 1 Million $ für
das war mehr als eine Million. Das ja? waren das nicht 7 oder 8 Millionen oder so?
Ja, die wollten, aber ich weiß nicht, ob sie so viel
bekommen haben. Okay. Dass sie nicht so viel gekriegt haben, na gut, das kann sein.
Also die haben, warte, was haben sie gemacht? Ich glaube, die haben es für 1 Million gekauft. Also irgendjemand hat es für 1 Million gekauft, ob sie es selber waren, aber weiß es nicht. Mhm.
Na gut.
Mhm. Und genau.
Passiert.
Ja. Yeah. Genau. Jetzt mal schauen. Also es wäre sehr schade um diese Spieleschmiede, aber ich glaube, da werden die sich auch von erholen. Machen ja gute Spiele meistens.
Naja. Ja, und klar, wenn du den Quellcode verlierst, ist blöd, aber du musst es ja jetzt erstmal noch bauen, distribuieren. Ich glaube nicht, dass du so viele Leute damit verlierst.
Nee, also die klar, Sache ist halt quasi, das, also vom Source Code verloren ist einfach egal, ja. Das ist quasi wie proprietäre Software, die man sich angucken kann, aber nicht darf. Und darfst natürlich auch nirgendwo in deinen eigenen Projekten verwenden. Wenn das rauskommt, ist alles doof. Und deswegen ist es halt einfach erstmal so ein Publicity-Ding. Es gibt ja keine schlechten News.
Ja.
So. Jetzt darfst du sagen.
News. Genau.
Nee, ich bin dir ins Wort gefallen. Wolltest du was dazu
ja.
sagen?
Noch? Nee, ich bin fertig. Mach. Wir sind jetzt bei den News. Du hast News gesagt, wir kommen jetzt zu den News.
Ich mache hier Ctrl-J noch für Tote der Woche. Das habe ich natürlich verpasst. Und News. Das fällt niemanden auf. Keiner benutzt die Chapter Marks, zum Glück.
Da wir ja gerade schon bei geilen Sachen waren, die Linux so hat wie IP, kommen wir zu anderen geilen Sachen, nämlich Wayland.
Wayland ist speziell.
Ja,
erzähl doch mal, was Wayland jetzt alles so kann.
Nachdem Ubuntu oder Canonical ja Wayland erst groß machen wollte, dann gesagt hat, nee, ist scheiße, wir machen mehr. Es dann jetzt doch wieder einbauen, wollen sie es jetzt in der nächsten Version, die demnächst ja rauskommen muss schon, also in 21.04 soll Wayland jetzt wieder Default werden, nachdem sie das schon ganz kurzzeitig hatten und dann haben sie gedacht, naja, machen wir doch nicht.
Ist doch wie dieser Upstart-Demon, oder? Das war doch auch sehr ähnlich. Die haben quasi gesagt, hier, yeah, System D ist scheiße, wir machen Upstart, oh, wir machen System D.
Ja, das kriegen sie irgendwie gut hin. Ja, nee, Wayland hat sich ja mal durchgesetzt. In diesem, wir hatten ja auch schon einmal, dass X11 irgendwie nicht mehr richtig weiter oder der X-Org nicht mehr richtig weiterentwickelt wird und schon irgendwie böse Sicherheitslücken hat. Und Wayland ist irgendwie the way to go. Wobei ich immer noch meinen Desktop nicht mit Wayland booten will, weil das ist einfach immer noch so viel kaputt. Aber hey, vielleicht, wenn jetzt Ubuntu diesmal aber jetzt wirklich defaultmäßig Wayland einsetzt, vielleicht wird ja dann alles besser.
Mhm. Gut, ganz bestimmt. Sie sagen ja, 21.04 ist ja noch keine LTS. Sie sagen, sie wollen das jetzt irgendwie vor der LTS mal ausprobieren. Und
an wem? Das ist die Frage.
An den Leuten, die keine LTS, also es gibt ja genug, also wenn du Privat-User bist, dann nutzt du ja nicht unbedingt nur die LTS-Version von Ubuntu, sondern halt auch die dazwischen.
Aber ich finde es ja schon ein bisschen dreist, irgendwie quasi an den Leuten das quasi sich auszulassen.
Ja, aber
was er irgendwo gesagt hat, es funktioniert
ja,
einfach viel noch nicht.
Ja, aber ich meine, Pulse Audio und System D haben am Anfang auch noch nicht richtig funktioniert und trotzdem musste es irgendjemand machen.
Also du musst halt anfangen, weil sonst, also.
Ja, sonst kriegst du keine Bug-Reports und dann kannst du die Bugs noch nicht fixen.
Wie wirst du die Bugs finden ohne User? Testen?
Nee.
Yeah. Nee. Sag ich ja. Das heißt, ja, und ich nehme an, wenn es gut funktioniert, wird es dann auch in die L-Test reinkommen. Und wenn es nicht gut genug funktioniert, wird die L-Test halt noch standardmäßig nochmal mit Xorg shippen.
Ja.
Aber ist ja, also.
Ja, wenn die wieder so diesen X-Rapper mitschicken, so ein bisschen so wie Sort, wie ist es nochmal? Ingo, wie heißt dein Betriebssystem nochmal? Sailfish?
Passwort Swordfish, ja.
Genau, Swordfish OS. Wenn die da quasi auch den Android-Rapper mal mitschicken, dann ist ja in Ordnung. Und vielleicht ist es dann mit diesem Wayland genauso. Du machst einfach alles den X-Rapper drum.
Wobei Sailfish benutzt schon Wayland schon ganz schön lange.
Mhm.
Ja.
Das heißt, sie braucht funktioniert, ja.
Ja. Ja, funktioniert.
Ja, ist geil.
Ja, ist geil. Das stimmt. Aber auf dem Desktop, also gerade bei mehreren Monitoren, ich habe es von einem Jahr oder so das letzte Mal ausprobiert, war immer noch nicht gut genug, dass ich es im täglichen Einsatz benutzen will. Aber auf der anderen Seite, auf meinem Telefon war es schon immer drauf und es funktioniert schon immer gut. Also da hatte ich nie große Probleme damit.
Ja, ja. Es ist halt ein Unterschied, wenn man quasi keine Legacy mitschleppen muss. Dann macht man es halt einfach so und dann repariert man es halt für jetzt 9 Jahre. Und dann irgendwann funktioniert es auch.
Ja, aber ich glaube, das ist eine gute Sache, weil wenn du das jetzt halt ausrollst, dann benutzen das ganz viele Leute und die sagen dann, das ist aber scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße und dann wird das irgendwann gefixt, weil der Leidensdruck halt groß genug ist.
Was die Leute benutzen halt eine andere Distro, was dann halt echt traurig für dich wäre.
Nee.
Weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Nee, aber auch andere Distros werden irgendwann den Weg gehen. Also,
ja,
so,
ja, niemals. Muss
doch. Debian, niemals.
Gut, Debian diskutiert auch alle gefühlt 6 Monate, ob sie nicht doch wieder Systemd rausschmeißen gefühlt. Also von dem her.
Nee, Quatsch. Wann haben sie das letzte Mal diskutiert? Dieses jetzt schon wieder oder was?
Nein, wann
haben wir darüber gesprochen? Keine Ahnung, bestimmt schon 1,5 Jahre her, wo wir darüber geredet haben.
Nee, das ist noch keine 1,5 Jahre her.
Okay, warte. Wir brauchen irgendwie so eine Volltextsuche für unsere Sachen und Google ist da nicht gut genug, die findet immer nichts. Vielleicht kann man das alles mal reinpipen.
Nein, es war ja auch nicht, ob sie zurückgehen, sondern ob sie Sachen so bauen, dass sie nicht andere Staatssysteme irgendwie verbauen, ne? Dass man auch nicht, dass man.
Ja, aber die Antwort war quasi, wir nehmen das mal mit und dann war fertig. Dann war es quasi mitgenommen und abgeschlossen. Ja, da war doch nichts anderes dann. Das war genau das. Die Diskussion, oder? Oder sehe ich das gerade falsch?
Ja, nee, das war das. Und es kam raus, es ändert sich nichts oder so. Aber ja, trotzdem hatten sie die Diskussion an der Backe. Da musst du halt auch erstmal durch. Gut, also wir sind voll dafür, dass Ubuntu Wayland ausprobiert, weil Bugs müssen weg und irgendjemand muss sich die Schmerzen ja mal antun, also warum nicht die Ubuntu-User zuerst?
Genau, das interessiert mich als FreeBSD und Fedora-User ja sowieso nicht so.
Perfekt.
Da können die anderen leiden und dann
erntest du nur die Früchte.
Wobei Fedora, glaube ich, auch für gewisse Dinge schon irgendwie auf Wayland setzt. Ich weiß gar nicht, die haben da auch irgendwas war, aber es hat mich irgendwie nicht genug interessiert.
Voting Period war übrigens 2019 und zwar 27.12. Ende.
Ich sag doch, das ist gerade mal 6 Monate gefühlt her. Dann
ja,
lass es ein Jahr gewesen
Monate.
Sein.
2019 ist halt leider jetzt schon mehr.
Ja, aber Dezember 2019 ist noch nicht so lange her.
Du weißt schon, dass wir quasi das erste Quartal 2021 fast fertig haben.
Ja, ach pappalapapp.
Just saying.
Wir sind gerade Wir sind halb durch dieses Quartal. Und du sagst schon, wir sind schon fast durch. Also echt jetzt.
Quasi.
Halbzeit. So. Weiter im Text? Irgendwas mit FreeBSD.
Muss ich irgendwas machen? Muss ich irgendwo was kontrolliert drücken?
Nein, okay. Nein. Nee, so weit sind wir noch nicht.
Vielleicht müsst ihr mir vorher anpingen. Vielleicht solltet ihr mir Notifications schicken, die ich dann quasi wahrnehme und dann gegebenenfalls darauf achte. Ja, weil wenn ihr mir das immer sagt, dann ist es zu spät. Dann hätte ich ja schon drücken müssen.
Das stimmt.
Du kannst doch einfach zuhören die ganze Zeit. Dann musst du auch mal nur drücken. Musst.
Nee, die Sache ist ja immer so überraschend. So, oh, fuck, schon wieder die letzte in dieser Runde oder so. Deswegen, das geht's nicht so einfach.
Also, FreeBSD. Yeah.
FreeBSD, worum geht's? Und zwar 32-Bit wird demoted zu einer Tier-2-Plattform ab starting with FreeBSD 13. Was ja. Dann, ich weiß gar nicht, wann FreeBSD 13 kommt. Irgendwann. Mhm. Gefühlt bald.
Ja, das wäre doch ein wunderbarer Toter gewesen. Warum haben wir den nicht fucking umgezogen?
Will ich. Ja, aber es ist halt
ja, aber
tot.
Wie oft haben wir jetzt schon drüber geredet, dass 32-Bit tot ist? Also ich meine, fast jede Linux-Distribution hat aufgehört.
Ja, ist ja keine Linux-Distribution, das ist was Besonderes. Vielleicht sollten wir FreeBSD forken.
Doch if-config. Die sind so besonders.
Besonders ja, kacke.
Nee, das ist einfach, weil wir das gute if-config haben.
Aber kann das if-config minus c für color? Ich denke
bestimmt.
Nicht. Probier mal.
nicht während der Live-Sendung. Er ist unser
Doch,
Host.
Was
ist ifconfig minus c macht?
Alles closen, close all connections.
Ja,
ja, ich weiß nicht, ob es das auf.
Nee, macht's
nicht. Ja, die Frage ist halt, jetzt braucht jemand 32-Bit noch.
Ja, der ESP32.
Aber da kannst du kein FreeBSD drauf laufen lassen.
Da lässt du vermutlich kein FreeBSD drauf laufen, ja.
Oh.
Das,
ja. Ich weiß nicht, vielleicht.
Also, und ja, es ist halt darum auch nicht wirklich so Toter der Woche. Es ist halt auch nur, es ist halt immer noch eine Tier-2-Plattform.
Und das ist gut? Was bedeutet
das
Tier 2?
Es ist halt irgendwie, es gibt irgendwie immer noch, was sagen sie genau?
Es ist kein First-Class-Citizen mehr.
Ja, es ist kein First-Class-Citizen mehr, aber du bekommst halt irgendwie immer noch super viel und,
Aber nur Best Effort, oder? Also quasi keine Versprechen mehr.
Bisschen weniger Versprechen.
Also ich habe gerade so einen Artikel gefunden hier, 14 Linux-Distributionen, die noch immer noch 32-Bit haben.
Und wer gehört
oben,
dazu?
Debian, noch bis 2024 mindestens, solange es ja Basta noch supportet. Slux. Anti-X.
Anti-X. Was haben die, Wayland oder was?
Emma Buntus, was ist denn das? Was Emma ist das für den? NixOS. Ist auf Position 6.
Aber nicht.
Aber stimmt, da haben wir drüber geredet, dass es wegkommt, ne?
Ja, yep, richtig. Das heißt, der Artikel ist auf jeden Fall alt. Von wann ist der? 2019? Ist ja auch gerade mal gefühlt ein halbes Jahr.
2020.
Oh,
last updated November 2020.
Ja, also NixOS hat schon noch 32-Bit, aber keiner baut es mehr. Und das ist quasi eher so ein bisschen Zufall, wenn es noch funktioniert.
Gentoo Linux.
Ja, wenn du alles selber baust, hast du immer Support. Das ist quasi.
Ja.
Und MX Linux, ja. Nutzen Sie MX Linux.
Es ist sehr gut. weil DistroWatch sagt, es ist gut. Deswegen muss es stimmen. Diese ganzen 118 Klicks, die wir darauf haben, sind einfach Premium-Klicks.
Ja. Also, ihr könnt euren 32-Bit-Scheiß noch eine Weile benutzen. Mindestens.
Wenn ihr MX Linux habt.
Mindestens noch 4-5 Jahre lang. Okay. Gehen wir weiter zur Rust Foundation.
Genau. Rust hat eine Foundation gegründet, um
Geld zu sammeln.
Die Sprache
weit. Um zu beweisen, dass sie unabhängig sind.
Von wem?
Von Mozilla.
Hat Mozilla nicht die einfach komplett abgestoßen? War das nicht eher so ein andersrum Ding?
Moment, das ist jetzt immer, du musst ja Marketing so machen, wie du es brauchst, nicht so, wie du schlecht dastehst.
Okay, sorry.
Weiß ich nicht so ganz, vielleicht haben da auch andere Leute ein bisschen
die hatten Angst.
Mitreden.
Nee,
ich glaube auch, ich glaube, da wollten ein paar Player mitreden und die konnten das unter dem Dach der Mozilla Foundation einfach nicht so gut machen. Und ja, jetzt sind sie ja unter einem Dach oder eben, jetzt haben sie ihre eigene Foundation und
eigenes
in der Foundation.
Dach gebaut.
Ja. Wer kann mitreden, Felix?
Wir haben hier AWS, Huawei, Google, Microsoft und Mozilla.
Oh, oh.
Und irgendwie Directors from Project Leadership, was auch immer, wer auch immer das ist, zwei Menschen vom Core-Team und drei von Project Areas Reliability, Quality und Collaboration.
Also Leute aus dem Rust-Ökosystem selber. Ich denke, das sind auch diese Five Directors from Project Leadership.
Ich nehme es an, ja, das ist so der Community-Aspekt. Ja. Und die Members hier haben halt gesagt, dass sie für die nächsten Jahre oder sicher für das nächste Jahr sicher mal irgendwie da Geld irgendwie reinstecken möchten. Two-Year-Commitment. Für die nächsten 2 Jahre haben sie wohl mehr als $1 Million jährliches Budget.
Wow,
um irgendwie für Services, Programme, Events, Maintainership und so weiter und so fort.
Also, $1 Million.
Ist nicht mal ein Instagram. Ist ja gar nicht so viel.
Nee. Lohnt sich gar nicht, drüber zu reden.
Ein Instagram ist ja 1 Milliard. Das sind ja quasi 1000-mal mehr, als was sie jetzt haben.
Zeig
das
ich
ist also sehr nix. Wenig.
Gut, sie sagen, es ist einfach mehr als. Also alles ist.
Also ja, klar, ist auch mehr als irgendwie ein Kaugummi-Automat oder so. Was man halt so kauft für 1 Million Dollar.
Ich glaube, für 1 Million, also bekommst du mehr als einen Kaugummi-Automat.
Vielleicht zwei,
aber glaube ich.
Genug.
Tja, auf jeden Fall, gute Sache. Ist jetzt halt unabhängig von Mozilla als eigenständiges Ding. Ist auch, glaube ich, mittlerweile groß genug, dass das was Eigenständiges werden kann.
Mhm. Hat sich irgendwie durchgesetzt, ja.
Ja.
Also, ist angekommen.
Die Python-Library, Cryptography, da gab es ja auch ein welches Drama, dass die jetzt auch Rust brauchen für den Bau. Und da haben sich Leute irgendwie aufgeregt, dass es in ihrem Alpine Linux oder sowas nicht funktioniert jetzt.
Ja. Also, verstehe ich natürlich. Ist doof. Aber auf der anderen Seite, wenn du irgendwie schnellen Code haben willst, willst du den vielleicht schon in Rust schreiben und nicht in C oder so?
Bei Cryptography war es tatsächlich so, dass sie sicheren Code schreiben wollen, also quasi Type Safety haben wollen, ohne dass sie sich da in C ein abmühen. Und für Kryptografie ist es schon ganz gut, wenn man da jetzt nicht so, ja, wenn man quasi dort irgendwelche Sicherheiten hat, die man in C nicht so ohne weiteres bekommen würde. Verlinkt es hier mal mit rein. Wo ist das? Da.
Tja. Genau. Jetzt mal schauen, was sie mit dem Geld machen.
Vielleicht zwei. Mehr Ökosystem aufbauen vielleicht.
Ja. Vielleicht zwei Kaugummi-Automaten kaufen.
Nein, da wird es dann drum gehen, halt Veranstaltungen zu machen. Und ja, Infrastruktur bereitzustellen, dass das Rust weiter sich entwickelt. Wahrscheinlich irgendwie ein Government Board, das was wichtige Entscheidungen, zukünftige Entscheidungen vielleicht auch treffen wird für die Sprache. Also da wird es einfach drum gehen, das Ding weiter am Laufen zu halten. Und von dem her ist es ganz gut. Wenn Covid dann mal vorbei ist oder die Geschichte wieder besser ist und man sich live treffen kann, brauchst du ja auch wieder Events und dann musst du halt die Programmierer auch irgendwie bei Laune halten. Und dass du auch mehr Projekte kriegst mit der Programmiersprache, also das ist schon eine Aufgabe, die muss wahrgenommen werden, weil sonst bist du irgendwann Fortran oder so.
Ja, keiner benutzt dich mehr. Muss gewesen sein.
Na, aber Rust ist schon was, also vielleicht noch nicht, vielleicht nicht ganz so gut wie Go oder so gehypt wie Go, aber doch, also
eigentlich schon so gehypt wie Go.
Ja, passt. Genau. Gibt schon einige Projekte da drin, von dem her.
Zum Beispiel?
Weiß nicht.
Ingo, das war jetzt echt. Wenigstens irgendeins hätte dir einfallen sollen.
Also es gibt ein Projekt, um Rust auf dem ESP32 laufen zu lassen. Und es gibt eine Rust ESP32 Wi-Fi Library. Wie, das ist kein Projekt.
Das ist ein Spielding für ein Wochenende oder so. Aber ich meine irgendwas Sinnvolles. Also zum Beispiel Cryptography, Rust, irgendwie Abhängigkeiten wäre ein Ding gewesen.
Es gibt Libraries oder es gibt Projekte, die sich mit Rust als Sprache für WebAssemblies beschäftigen. Und das
gibt
auch sehr
eins,
cool.
Gibt es eins, was man kennt? Vielleicht frage ich mal so.
Das, was man kennt, immer schwierig.
Was ich kenne. Mir ist ja auch egal, was ihr kennt, aber was ich kenne. Vielleicht sage ich dann, oh, ja, das macht total viel Sinn. Das habe ich
DuckDuckGo, Rust Popular Project.
Hören Sie heute, wie wir
Trending Rust
nicht googeln ausnahmsweise, sondern DuckDuckGo benutzen, sodass wir sicher nichts finden. dass man sich als Hörer zu Hause vorstellen kann, wie keine Suchresultate gefunden werden.
Deswegen müssen wir dazu sagen, in welcher Suchmaschine wir suchen.
Die NuShell zum Beispiel, die kennst du bestimmt. Die NuShell.
Nee. Das ist Nuscheln oder was? Das ist so ein Wortwitz.
Die New Shell ist a new type of shell.
Mhm. Linkerd ist wohl größtenteils in.
Ja, guck mal, das kenne ich so.
Rust geschrieben.
Das war doch irgendwie dieses Docker-Dingens oder so.
Ja, genau. Es ist so wie Docker, weil es irgendwie da in dieser Cloud-Native-Gedöns.
Ja, Cloud-Native
also,
habe ich schon
Hat irgendwas mit Docker zu tun. Passt schon. Ja. Mhm. Genau. So oder so ähnlich.
Mhm. Ja.
Bad. Servo. FD. Keine Ahnung. Starship.
Discord.
Firecracker.
Das kennt man. Discord kennt viele Leute.
Discord ist in Rust. Aha.
Kennst du Firefox?
Ja. Nee. Was ist das? Aber das ist doch nicht komplett in Rust geschrieben.
Nein,
nicht komplett, aber teils. Ja, die haben halt einige Teile in Rust. Dafür haben sie
das
Rust
Mozilla
erfunden.
Irgendwie was damit zu tun hat, habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Aber Discord war jetzt ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Aber die haben auch JavaScript, Elixir, Python und Rust alles kombiniert irgendwie.
Ja, natürlich. All die guten Dinge muss man einsetzen, weil sonst.
Ah, das ist das Backend. Oh, gut.
Hm. Ah, hier, Deno. Deno ist ein
Dinos.
Ja, genau. Weiß, okay. Also fast. Deno.js. Das habe ich mal gepickt. Da haben wir mal drüber gesprochen. Das ist so wie Node.js, aber halt mit irgendwie TypeScript und so. Oder die Idee ist so ein bisschen mit TypeScript und es hat irgendwie so ein bisschen eine coolere Standard-Library dazu, was mit Deno dann irgendwie mitkommt.
Okay. Also es ist lass mal weitermachen.
Nicht überzeugt.
Ja, doch, total überzeugt. Warte, machen
wir
weiter.
Kommen wir von Mozilla zu einem anderen Browser-Gedöns, Chrome.
Was?
Da sind Chrome? Irgendwelche Sicherheitslücken.
Ja, Gedöns, genau, wo irgendwas. Wir gerade von Security geredet haben, dann haben die anscheinend kein Rust benutzt oder vielleicht doch. Auf jeden Fall ist es möglich, in nicht aktuellen Chrome-Versionen, dass Leute den Browser übernehmen und mit den Berechtigungen ihres des Starters von Chrome, also des Benutzers, beliebigen Code ausführen können. Was nicht so cool ist, weil eigentlich soll Dinge, die im Browser geladen werden, in einem Sandboxing-System laufen, die nicht auf eure Dateien zugreifen können. Ja, und die Google selbst sagt, dass diese Lücke aktiv ausgenutzt wird. Also wenn ihr Chrome nutzt, schaut ihr am besten mal nach, dass ihr, wenn ihr auf über Chrome geht oder aktuelle Version anzeigen, dass dann kein Update-Hinweis kommt. Sondern da schön steht, Google Chrome ist auf dem neuesten Stand. Oder besser, ihr wechselt direkt auf Firefox oder wenn es denn ein Chrome-basierter Browser sein muss, Chromium oder Vivaldi.
Ja, oder Opera. Oder Brave.
Brave.
Ist Brave auch Chrome-basiert? Echt?
Ja, ich glaube.
Nee,
ja. Ist alles Chrome-basiert, bis auf Firefox. Es gibt nichts anderes.
Nein, es gibt doch noch dieses macOS-Ding, oder?
Safari. Das ist auch, also,
das ist KDE-basiert, okay, das hatten wir letzte Sendung.
Genau, es ist alles KHTML bis auf Firefox. Alles andere ist KHTML.
Ja, ist gut, oder?
Alles. Selbst Microsoft macht nur noch KHTML.
Aber ich hatte irgendwann mal gedacht, Brave wäre Firefox.
Echt?
Also sagt hier Brave. Nee.
Brave Browser.
Based on Chromium Webbrowser. Sie sagen, das ist 3 times faster than Chrome, aber lügen können sie ja immer alle.
Ja,
wieder
klar,
eine Fehlinformation.
Das ist nicht okay.
Es ist halt alles Chrome. Also alles ist
KHTML.
Alles KHTML bis auf Firefox.
Alles ist Chrome bis auf Firefox.
Ja, nein, alles ist KHTML bis auf Firefox. Ja, sonst musst du Safari extra nennen, weil die machen ja WebKit noch. Aber ja, wenn du sagst, es ist alles KHTML, dann stimmt das.
Was mit W3M?
Was mit diesem Lynx?
Jo.
Oder so?
Was ist mit
also
Netcat?
Was ist mit WGET und Curl?
Curl, ja, Ja, ich lese meine Webseiten immer mit Curl. Klar, weil es ist viel besser.
Ich pipe dir mein W3M rein.
Genau. Und JavaScript wird ja hoffentlich auf keiner Webseite verwendet, weil das ist...
Das wird sie nicht durchsetzen, dieses JavaScript.
Nee, wird sie nicht.
Ich meine, wenn du JavaScript nicht ausführst, dann hast du auch keine Probleme mit ausführbarem Code im Browser.
Korrekt.
Nee, was macht CSS 3 denn so?
Ja, versuch das mal in deinem W3M zu starten.
Na gut.
Versuch mal irgendwas in diesem Internet noch in W3M zu starten. Das ist echt. Das
die Google-Suche, die funktioniert.
Das ist alles anstrengend. Ja, aber danach funktioniert es nicht weiter. Okay, also benutzt bitte Chrome.
Oh mein Gott.
Chrome,
mein W3M hat Beta-Support aus irgendeinem Grund. Was soll ich, ne? Das ist ja witzig. Sieht doch immer sehr nice aus.
Hast du bestimmt für irgendwas mal gebraucht?
Ja, ganz bestimmt. Nee, jetzt, keine Ahnung. Irgendjemand hat gemeint, das ist ein guter Default-Bilder zu haben im W3M. Ich meine, das ist schon
aber
nice.
Warum?
Ja,
cool. Aber wer auch Sicherheitslücken hatte, das war George Clooney.
Was? Ja, nee, den Witz versteht keiner.
Warum?
Also, ich weiß, dass der Werbung gemacht hat für Nespresso, aber sonst wahrscheinlich keiner.
Wow. Das war weit.
Ja.
Komm jetzt.
Ach, okay. Ja. Okay, also George Clooney mochte irgendwie Nespresso und Nespresso ist kaputt. Nee, was ist kaputt bei denen?
Nespresso ist gehackt.
Aber nicht Nespresso,
aber
der
nicht
Shop.
Die Kapseln oder was?
Doch, die Shops, genau. Da hat jemand die Shops gehackt. Aber Felix, ist doch bestimmt deine Headline.
Also so wie ich das verstanden habe, waren das nicht die Shops, sondern das war quasi, wenn du in deinem Unternehmen Nespresso Business oder sowas kaufst und dann hast du da so eine Maschine und die haben Leute haben so eine Karte und die kannst du dagegen halten und dann kannst du ein Espresso dir da rauslassen. Und so wie ich das verstanden habe, war das tatsächlich nur diese speziellen Espresso Pro Kaffeemaschinen.
Ach so.
Also nicht das, wenn du in den Laden gehst.
Nicht im
aber
Shop.
Ich kann mich da auch irren, okay. Aber ich habe das so verstanden. Ich konnte es nicht weiter nachverfolgen.
Diese Karten sind ja MyFair.
Genau, also diese Karten sind aus irgendeinem beschissenen Grund MyFair-Klassik-Karten. Und da gab es 2008 quasi mal, hat jemand gezeigt, dass es richtig, richtig nice ist, die Dinger zu knacken, auszulesen und quasi auch auf eine neue MyFair-Klassik raufzuschreiben. Und was dieser Blogpost dann gezeigt hat, ist, du nimmst so eine MyFair-Klassik-Karte, machst genau das, was 2008 schon mal gezeigt wurde, liest die komplette Karte aus, schreibst dann den Preis quasi, der auch mit das Geld, was auf dieser Karte mit draufsteht, was auch schon echt dumm ist, schreibst du quasi von 9 Euro auf 900 Supermillionen Euro um und dann hast du so viel Geld auf deiner Karte. Ja. Das ist cool.
Kann man machen.
Ist ein cooler Move auf jeden Fall. Wie gesagt, so wie ich das verstanden habe, geht's aber wirklich um diese alten Kaffeemaschinen. Das sieht man auch da unten. Quasi hat er so ein Token in der Hand und er hat da so eine Kaffeemaschine, die sieht ein bisschen aus wie von 2008. Ja, hat dann quasi so eine Anzeige. und die lässt ja auch bestimmt richtig beschissenen Kaffee nur raus. Und deswegen ist es quasi auch nur fair, dass du da kostenlos Kaffee trinken kannst.
Also die Frage ist halt auch, wenn dein Arbeitgeber irgendwie nicht Free Coffee dir zur Verfügung stellt und irgend so ein komisches Tokensystem hat, ob er es dann irgendwie nicht verdient hat, gehackt zu werden und die Leute sich dann gratis Kaffee ziehen.
Ja, und die Antwort ist ja. Hat es auf jeden Fall verdient.
Hat er verdient.
Kaffee sollte immer dabei sein oder Tee. Es gibt ja Leute, die trinken keinen Kaffee.
Nicht oder. Also wenn Kaffee, dann auch Tee. Soll die Leute ja schon gleichberechtigen.
Das stimmt. Kaffee soll einfach beides Kaffee dabei sein. Kakao!
Oder, nein. Kaffee oder Tee ist da falsch. Kaffee und Tee ist natürlich richtig da an der Stelle. Kaffee und Tee soll dabei sein. Alles andere, hast du einen schlechten Arbeitgeber oder du bist im Homeoffice. Die zwei Möglichkeiten.
Im Homeoffice sollte auch Kaffee und Tee da sein.
Sollte da sein, aber es sollte auch kostenlos sein. Aber es bezahlt leider den Arbeitgeber nicht. Ja. Also, keine Ahnung, gibt es da Arbeitgeber, die dir den Kaffee fürs Homeoffice bezahlen? Ich denke, es sollte es geben.
Sollte es eigentlich schon geben.
Wenn aber dann so eine beschissene Kaffeemaschine
zu Hause das ist logistisch halt zu nervig.
Ansonsten, kommt halt drauf an, wenn du irgendwie eine Pauschale einfach hast.
Du kriegst halt eine Pauschale. Das Nervige ist, die Pauschale musst du halt dann versteuern. Und dann kann es halt auch gleich sein lassen.
Ja, aber wenn er quasi mehr Pauschale gibt, als quasi du Kaffee trinkst.
Und wenn jetzt einer Ja sagt, so läuft das und das Finanzamt das hört, dann geht's rund.
Nee, das ist ja eine Pauschale. Du gibst quasi pauschal jemandem Geld und wenn er dann pauschal halt den billigen Kaffee trinkt, das ist halt einfach so.
Ja, aber dann trinkst du den billigen Kaffee, das ist irgendwie auch doof, ne?
Ja. Ich bin raus.
Merkst du selber.
Ich bin raus. Ja. Okay.
Okay. Ja,
aber zum Beispiel, du kriegst eine Pauschale für Kaffee und Tee und dann trinkst halt nur Tee.
Nur Tee statt dann Kaffee.
Kann man halt den
Kaffee und Tee.
Dann kann man den teuren Tee trinken, aber man muss die Pauschale verbrauchen.
Earl Grey.
Man muss heißt, die Pauschale.
So funktioniert es natürlich nicht mit Pauschalen, ist schon richtig.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer denkt, so, okay, ich habe jetzt noch irgendwie 80 Euro, da muss ich ja ganz schön viel Tee trinken bis Ende des Monats. Wie teuer ist so eine Packung Tee? Da musst du echt den teuersten Tee kaufen.
Ja, ich glaube, das, also.
Ja, hoch geht's immer, na klar. Also klar,
kannst Preise gehen immer mehr. Kannst so einen absurden Tee für 80 Euro kaufen und dann kannst du irgendwie einen Tee von machen. Das gibt bestimmt.
Gibt's das Äquivalent in Tee zu diesem Katzenkaffee?
Katzentee. Was sind ausgekackte Teeblätter oder was ist das?
Gibt's bestimmt.
Ja, gibt's mit Sicherheit.
Wie heißt dieser Katzenkaffee?
Wie der Felix gerade schon sagte, nach oben, die Skala ist immer offen. Also, die haben das halt dann irgendwie.
Das gibt's dann quasi selbst.
Gib einfach Katzenkaffee ein, das wird man schon finden.
Nee, wenn man Katzentee googelt, kommt Tee für Katzen, nicht Tee.
Tee aus Katzen.
Ich hätte jetzt gesagt, dass der Tee dann handgezupft ist von irgendwelchen Kindern, aber das ist ja quasi Standard. Das kriegst du ja nicht teurer deswegen.
Nicht okay.
Nicht in Ordnung.
Nicht okay.
Okay, warte, wie heißt denn dieser Tee? Kaffee. Katzen.
Der Kaffee?
Oh.
Ja,
Katzenkaffee.
Der ist doch völlig
ein Name hier, warte.
Ja, irgendwas mit C oder so. Kupiluwak heißt er, genau. Kupiluwak, Alternative.
Kupiluwak Tee.
Tee.
Und?
Most premium coffees and teas around the world. Okay, erzähl mir mehr.
Hören Sie auch heute wieder zu, wie wir DuckDuckGo und googeln für Ihre Informationen.
Genau. Für wichtige Informationen, wie zum Beispiel 2005 wurde irgendein Teebeutel versteigert für 1500 US-Dollar.
Warum?
Von irgendeiner britischen Firma mit Diamanten besetzt und so.
Hier, du kannst Folgendes kaufen. Panda-Poop-Tee. Das hört sich sehr lecker an. Es ist enriched with Panda-Dung. Also es ist nicht aus Panda-Dung hergestellt. Nein, das ist halt einfach nur dann damit gedüngt. Was ja irgendwie okay ist.
Viel besser. Absolut.
Ja, die Sache ist ja, Tee wird halt gedüngt, ja. Auch andere Sachen werden gedüngt, wie zum Beispiel
das Gemüse. Ja, es ist schon klar, solange es hinterher dann nicht nur nicht nochmal vermischt wird miteinander, ist alles okay.
Ja, die Sache ist halt quasi, es gibt halt echt wenig Pandas und wenn du das als Düngermittel benutzt, dann brauchst du halt echt viele Pandas, damit du den Dung zusammenbekommst.
Wenn das dazu führt, dass es mehr Pandas gibt, ist ja auch okay. Hauptsache, sie werden artgerecht gehalten.
Das führt aber nicht dazu. Das ist mehr so ein, Gott sei Dank gibt es so wenig Pandas, dann können wir unseren Tee für mega viel Euros verkaufen.
Ah, nee. Komm, lass uns mal weitergehen. Hier, zu Bug Bounty.
Wer ist Last Resort?
Bug Bounty of Last Resort, so hieß es, glaube ich. Genau, es ist quasi ein Bug Bounty-Programm. Wenn du keine Firma hast oder irgendwelche Open-Source-Projekte, die kein Geld haben oder irgendwas, soll das jetzt ein neues, hat ein amerikanischer Wissenschaftler herausgefunden, sollte man ein Centralized Bug Bounty-Programm aufsetzen, das Bug Bounty-Programm of Last Resort. Aber das ist nur eine Idee. Das ist quasi ein Paper, was beschreibt, wie gut es funktionieren würde, um deine Software sicherer zu machen, besonders für kleine Libraries.
Und wer soll das machen?
Jemand.
Also das White Paper nee, sagt, egal. Die Staaten sollen das machen. Die EU zum Beispiel sollte einen Teil ihres Einkommens, ihres GDP, also Bruttosozialprodukts dafür hergeben, dass man Bugs aufkauft und damit die IT-Sicherheit erhöht. Hm.
Ja, genau. Oder okay. Ingo bezahlt dafür. Wäre auch okay.
Was?
Ja, was?
Bezahle für
ja,
Bugs.
Ja, warum nicht?
Ja, natürlich. Finde ich ja, gut. Ja, ist okay.
Ja, genau. Yeah, das ist quasi ein Paper, hätte auch zur Lesefuge kommen können. Genau, ist eine tolle Idee. Das wird bestimmt nächstes Jahr so passieren. In Europa und USA.
Ja. Bestimmt nicht.
Schade. Na gut, dann machen wir weiter.
Was ist mit Ingos Binärgewitter Bug Bounty?
Ja, ja der famose Blogartikel Ingos Bug Bounty für Binärgewitter. Was?
Ja. Er kennt die nicht.
Also ich finde hier, Ingo könnte mal was für all diese kleinen Open-Source-Libraries machen und hier einen Bug Bounty aufsetzen für all diese Leute.
Ja, für zum Beispiel Sirius, für mich oder für unseren Blog.
Ja, für Sirius Binärgewitter, genau. Ja. Mhm. Weil da sind irgendwelche Libraries, die kaputt sind und werden lange nicht gefixt. Ach, und
das müsste man mal updaten, aber wer macht denn sowas?
Hat nicht irgendein Hörer gesagt, ihr könnt doch auf XY wechseln oder so, aber.
Ja, klar. Das werden wir bestimmt machen. Da müssten wir uns drum kümmern. Aber wir können uns nicht kümmern, weil wir haben keine Zeit, weil wir kein Bug-Bounty-Programm haben, um das Problem zu lösen. Ingo, es hängt wieder an dir.
Nee, komm, wir gehen jetzt gleich Next Generation. XCP Next Generation. Alles wird gut.
Fuck. Alles wird gut. XCP.
Was ist XCP? Also, klingt wie eine Droge. Hast du mal XCP genommen?
Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber so wie ich das verstehe, ist das das, was Xen mal war. Dieser Hypervisor.
Mhm. Aber Xen gibt es ja immer noch.
Ja, aber es gibt irgendwie auch so ein Enterprise-Dingsy, dieses Xen-Server, und das ist jetzt irgendwie aber Citrix Hypervisor. Mhm.
Und irgendjemand hat sich mal gedacht, wir nehmen jetzt den Open-Source-Code und machen die Schiene weiter.
Ja, verstehe es nicht so ganz, aber auf jeden Fall.
So, gut, okay.
Perfekt. So wie ich es verstanden habe, heißt das jetzt, dass du irgendwie so Xen-Dinge machen kannst mit nur IPv6. Und das ist ja mal eine gute Sache. Ich weiß nicht, ob das dieses Open-Source-Xen-Ding vorher auch einfach schon immer konnte, dann wäre es echt lame. Aber ich habe das so verstanden, dass das jetzt irgendwie auch irgendwie das für dieses Open-Source-Xen-Server Dingsy gilt, oder zumindest dieses XPCNG, was irgendwie Xen ist.
Habe noch nie was davon gehört, aber.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz verstanden habe ich es nicht, und da ich ich benutze halt auch kein Xen, weil warum?
Das wäre halt die nächste Frage. Wir haben tatsächlich auf Arbeit Xen. Ich verstehe es auch nicht, weil ich mache ja alles mit KVM, aber es gibt Leute, die kaufen diesen Xen-Server. Und der wird auch eingesetzt und brav bezahlt. Also von dem her.
Ja, aber der wurde ja bezahlt. Der muss benutzt werden.
Vielleicht deswegen, ja genau. Weil er bezahlt wird, muss er benutzt werden.
Ja. Das hat bestimmt auch irgendwie, kann irgendwie VMs starten oder so. Keine Ahnung, was so ein Xen-Gerät macht.
Okay, ja, also Xen Server has been decommissioned 31. März 2019 und ist jetzt Citrix. Okay, also genau. Früher war Xen wirklich Xen und jetzt ist Xen aber Citrix und damit ist es.
Und sonst ändert sich nichts.
Oh. Nein, nein.
und wir haben es nicht mitbekommen. Xen ist jetzt Citrix und sonst ändert sich Nittix. Ja, so. Naja, gut, okay.
Schön.
Wir sollten keine Werbeslogans machen. Gut, und dieses ehemalige Xen-Server-Ding kann jetzt
Irgendwie mehr IPv6. Und mehr IPv6
ist mehr gut.
Mehr gut, und darum habe ich es hier gepickt.
Das,
weil okay. Leute, die IPv6 machen, muss man unterstützen.
Das stimmt.
Auch wenn sie Xen machen.
Da gibt es echt zu wenig von.
Mhm. Ja, aber die machen ja noch, Xen noch, oder diesen XCP-Server bis 2025, ist alles gut. Das,
na dann.
Läuft.
Läuft bei denen.
Ja.
Es hat nichts mit IPX zu tun dann. Das, woran ich als erst gedacht habe.
IPX, oh Gott, ja. Genau, hast du schon IPX installiert.
Brauchst du, wenn du Command & Conquer spielen willst.
Ja, genau. ja.
Mhm. Oder Bleifuß Fun?
Ja, war immer das bessere Protokoll, weil das über TCP war einfach zu, das ging nicht gut.
Das war zu frickelig, man, dieses Hin und Her
war
und so, viel zu kompliziert.
Furchtbar. Und da hast du immer IPX installiert, weil dann ging's.
Ja, ja. Auch weil das Spiel gesagt hat, bitte IPX installieren, was willst du sonst gegen machen, ja? Das Spiel das will, dann muss machen.
Ja, du bist zu alt, zu jung. Weiter geht's. Preparing Issues. Millions. Certificates.
Millions.
24 Stunden.
Toll, Ingo, wie du lesen kannst. Ist das im Alter? Braucht man da so eine Lesebrille oder ja. Geht's?
Nee, es geht nicht. Let's Encrypt.
Siehst ja, wie gut das nicht funktioniert.
Es geht um Let's Encrypt.
Genau, Let's Encrypt hatte ja letztens vor einem halben Jahr, wie der Ingo sagen würde.
Auf jeden Fall, ja, war gerade knapp.
Hatten die ja irgendwie ungefähr 2% oder so ihrer Zertifikate waren
kaputt,
genau, mussten sie austauschen.
Und dann wollten sie es erst gleich machen und dann haben sie gedacht, machen wir lieber übermorgen, weil gleich ist irgendwie doof, weil es macht irgendwie alles kaputt.
Genau, und dann haben sie halt gemerkt, so Infrastruktur, und es könnte jetzt auch mal sein, dass sie irgendwie alle Zertifikate ersetzen müssten. Und das wären dann halt irgendwie so diese 200 Millionen, wo diese 200 Millionen herkommen. Ja, und sie haben sich dann halt überlegt, was müssten sie dann machen, um das in 24 Stunden zu können, diese alle neu auszustellen. Und sie haben jetzt halt hier Dinge geupdatet, also ihre Server geupdatet, Netzwerk geupdatet, und das hier in diesem Blogpost mal aufgeschrieben, was sie da gemacht haben. Und ja, sie gehen halt dann davon aus, dass sie damit diese 200 Millionen Zertifikate ausstellen könnten, wenn sie das müssten.
Finden wir gut.
Und ich meine, mehr Performance für Let's Encrypt sowieso eine gute Sache.
Super. Genau. Ja, das wobei ich ja immer noch kritisch finde, dass es ja mittlerweile so eine kritische Infrastruktur ist, aber ansonsten ist es einfach, sorry, es ist halt geil. Und wenn die mehr bauen und mehr Infrastruktur bereitstellen, mehr gut. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut.
Sie haben da irgendwie wohl Hardware auch gesponsert bekommen von Cisco und so.
Schön.
Was auch schön ist. Können sie mal, wenn sie schon überteuerte Hardware verkaufen, können sie auch mal irgendwie für so ein Let's Encrypt irgendwo mal noch einen schnellen Switch den schenken.
Ja, ja.
Schön. Auch gut.
Haben sie alles schon beschrieben. Hätte
weniger,
auch,
ja.
Ja, hätte auch in Lesefu gepasst, aber auch so gut. Ja. Weniger gut ist?
Weniger gut ist, wenn ihr euer Gesicht auf Flickr zeigt.
Was?
Dann vielleicht.
Eure Visage.
Genau, eure Visage auf diesem Flickr ist. Dann ist es vielleicht für irgendwelche AI-Projekte für so Gesichtserkennung benutzt worden. Und dafür gibt es jetzt eine Webseite, wo man schauen kann, ob sein Bild halt irgendwie in einem Trainings-Dataset für ein Machine Learning Dingsy verwendet wurde oder nicht. Das,
Und das ist jetzt sicher, deine Daten da einzugeben?
Du gibst da ja, also du hast das Bild ja schon auf Flickr hochgeladen. Das heißt, jeder kann das Bild auf Flickr anschauen. Und du sagst, du fragst nur diese Datenbank, ja, ist denn dieses Bild von Flickr? Beziehungsweise kannst du auch deinen Username oder so angeben von Flickr. Und dann sagst du halt so, diese Bilder von dir, die auf Flickr öffentlich sind, sind auch in
Datenbank XY gelandet.
Irgendwelche
Flickr, ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt.
Oh ja, es ist eigentlich immer noch eine sehr schöne Plattform. Also die haben es tatsächlich geschafft, aus diesem ganzen Yahoo-Strudel sich ein bisschen zu entkoppeln.
Und sind die jetzt was Eigenes oder wieder? Oder wissen wir auch nicht.
Ich habe es nicht verfolgt, muss ich sagen. Also sie haben sich ja rausgelöst, wurden dann von verschiedenen weitergereicht. Und sie versuchen ja immer mal wieder, kriegt man so Mails, wo sie dann dafür werben, dass man doch jetzt bitte endlich das Pro abschließen soll, damit sie weiter überleben können. Aber wie gerade der organisatorische Rahmen ist, eigentlich auch mal da.
Zu wem haben wir bestimmt auch drüber gesprochen, als das geändert hat. Ich weiß nicht, ob seit dann was passiert ist.
Ja, so oder so.
Ja.
Gucken wir mal, was die Wikipedia zum Thema Flickr uns erzählt.
Kannst du da jetzt was approven oder sagen, das ist nicht relevant?
Nee, ist alles bearbeitet, hier kann ich nichts, muss ich nichts approven.
Der aber Flickr ist nicht relevant. Kann der weg, oder?
Ja. Extrem relevant.
Tja, nee, sehe ich nicht. Wem es gehört. Und? Nee.
Tja.
Das ist doch nur, dass immer alte Sachen gelöscht wurden.
Flickr Username.
Tja. Ich wüsste auch gar nicht. Ich hab das Ding schon seit Ewigkeiten nicht mehr benutzt. Von dem her.
Und das ist dann
the ownership has been changed several times and has been now owned by Smukmuk.
Ach, Smukmuk. Ja, okay.
Seit 20. April 2018. Also.
Ja, Smukmuk sind ja auch alte Bekannte im Bilddatenbanken oder Bild-Webseiten.
Ja, also denen gehört das jetzt seitdem. Gut.
Genau.
Haben wir das auch geklärt.
Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Nein, es ist eben nicht gut. Finden wir nicht gut.
Das finden wir nicht gut, genau.
Wir finden es okay, dass es die Plattform noch gibt und sie noch live ist und einigermaßen kicking, aber dass sie irgendwelche Daten für irgendwelche Sachen benutzen,
also gut,
die nicht approved wurden,
das sind halt gut. Also es ist halt nicht Flickr selber, die das machen, sondern es sind halt einfach Leute, die hingehen auf Flickr, Bilder suchen mit Gesichtern drauf und sagen, na, das ist meine Trainingsdatenbank für Gesichter oder so.
Tja, sind halt öffentliche Bilder.
Kann Flickr halt eigentlich auch nicht so super viel dagegen machen.
Außer man bezahlt halt und benutzt es als In-Tool selber, ne? Dass es halt nicht öffentlich steht oder so.
Aber das ist irgendwie ja vielleicht auch nicht, wenn du einfach deine Bilder mit der Welt sharen möchtest, vielleicht auch nicht ganz, was du willst. Schwierig auf jeden Fall.
Schwierig. Ja, können wir festhalten. Die Situation ist schwierig.
Die Situation ist schwierig.
Aber ich meine, dass öffentliche Daten missbraucht werden, haben wir ständig. Finden wir nicht gut. Verurteilen wir hiermit. Können wir aber leider nicht verhindern, ja. Weil sind halt Daten, die frei im Internet zugänglich sind.
Ja, das stimmt.
Okay, dann gehen wir jetzt von den News zu den Themen. Da muss jemand eine Tastenkombination drücken.
Nee. Falsch. Das muss ich nachbearbeiten.
Oh Gott.
Nee, ich mach das. Ich bin total dabei. Warte, ich kann
gut.
Das jetzt direkt machen.
Dann kommen wir jetzt zum Pinecell.
Genau. Ich habe darüber geredet, wo ich ihn gekauft habe in der Sendung. Und zwar der Pinecell. Ich verlinke das mal hier. Es ist ein USB-C Lötkolben. Und zwar vergleichbar mit dem TS-100 Lötkolben, den es quasi schon ein bisschen länger auf dem Markt gibt, ein Stück weit günstiger zu dem Zeitpunkt. Genau, kann mit USB-C Power Delivery gefeuert werden und es ist ein sehr nicer Lötkolben, wollte ich nur mal dazu sagen. Wir hatten in den Kommentaren Leute, die sich den hätten gerne kaufen wollen, aber dann doch wieder zu spät waren, weil wir natürlich gesagt haben, jetzt kaufen, aber es war schon 2 Tage später, wo die Sendung rausgekommen ist und dann ging es nicht mehr. Genau, das war, ist ein guter Lötkolben, viele Leute mögen den, ich mag den auch sehr gerne und USB-C ist eh die Zukunft.
Auf jeden Fall.
Aber hier kommt das Februar-Update von Pine64, der Firma, die den
Pine-Cell macht. Erzähl mir mehr, was sind diese Februar-Updates?
Und sind überhaupt Updates? Eines dieser Februar-Updates ist ein Housekeeping und zwar wird der Pine-Cell vermutlich Ende Februar, Anfangs März wieder im Store erhältlich sein. Das heißt, wenn ihr jetzt das letzte Mal verpasst habt, den zu kaufen, habt ihr vielleicht Ende Februar, also wenn ihr das vielleicht dann jetzt hört, ist vielleicht Ende Februar und dann könnt ihr schauen und vielleicht könnt ihr das dann kaufen. Könnte sein. Und
also stellt euch einen Termin direkt. Jetzt in den Kalender. Aufgabe. Sofort.
Wenn ihr den haben wollt. Ansonsten natürlich nicht.
Genau. Ja.
Genau. Ja, und wenn ihr nicht wollt, dann macht ihr einen Termin und dann kauft ihr ihn einfach nicht. Auch das geht. Genau,
zu diesem Termin nicht kaufen.
Jedenfalls nicht rumheulen. Wir hätten euch nicht gewarnt. Ne?
Genau.
Ja, das ist doch schön.
Genau, es gab noch andere Sachen in diesem Februar-Update.
Genau, wir haben hier den Quartz 64. Das ist ihr neues kann man es Raspberry Pi Konkurrent nennen? Kleiner Single-Chip-Computer. Single-Board-Computer. Mhm. Weiß ich nicht. So ein kleiner Computer. Kleiner Computer wie so ein Raspberry. Und was nice an dem Ding ist, hat halt PCI. Und SATA-Port direkt drauf. Genau. Und ist
kein
so
ein alter PCI-Port, ein PCI-Express-Port natürlich.
Ein PCI-Express-Port natürlich, ja. Ja, also ich meine, das versteht sich ja von selber.
Das sagst du so. Und dann so, ja, was? Wir wollten hier Legacy ablösen und jetzt hat das kein PCI-Port.
Ja, da gibt's bestimmt einen Adapter für.
Genau, von PCI auf PCI-Express. Auf jeden Fall. Aber dann hast du bestimmt irgendwelche Timing-Probleme und dann fangen die Leute wieder an zu weinen, weil dann ihr Klackgerät nicht mehr funktioniert.
Das ist mir sowas von egal, wenn ihr so Legacy-Scheiße habt. Das ist mir echt.
Ey!
Und was ist eigentlich mit PCIX?
Kann weg.
Das ist PCIX.
Das war.
Ist PCI Express oder was?
Nee, eben nicht. PCIX ist nicht PCI Express. Das ist ein Unterschied. Das war quasi. PCI 64-Bit, das war irgendwie länger, größer, schneller, oder? Ja, ich glaube, so war das.
Keine Ahnung.
Ja, gab es auch eine Zeit lang, hat irgendwie keiner verwendet, ist schnell wieder in der Versenkung verschwunden, aber während PCI und PCI Express ja irgendwie nicht miteinander so doll verwandt sind, war PCI und PCIX waren schon irgendwie dolle verwandt. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber vielleicht erzähle ich auch Blödsinn. Aber ihr könnt ja in der Wikipedia nachgucken.
Hast du da einen Artikel schon gelöscht geschrieben? Wurde?
Nee, habe ich nicht. Und? Aber verlinke ich jetzt trotzdem PCIX, weil ich hatte mal eine Karte, die PCIX war. Ja. So war das damals, früher.
Schön. Und jetzt würdest du dir so ein Quartz 64 kaufen und deine Karte von damals nochmals benutzen.
Gerne, würde ich gerne verwenden, aber...
Nein,
ja
Ingo, nein, einfach nein.
Die Antwort wäre gewesen,
was
nein.
Was für Scheiß, wirf sie weg.
Sagst du?
Sag ich.
Ja, nee, ich bin traurig, dass meine PCI-X-Karten nicht funktionieren.
Ja,
hast du denn eine?
Traurig.
Ich habe eine PCI-X-Karte, habe ich doch gerade gesagt.
Mein Beileid.
Ja.
Das ist eine traurige Geschichte. Ja,
genau.
Erzähl mir bitte nicht mehr davon.
Bisher wusstet ihr gar nicht, dass es das gibt.
Ja.
Und jetzt habt ihr so getraut.
Wäre eigentlich klar, dass der Ingo das hat.
Eigentlich schon, ne?
Wie jetzt? Ja. Gut.
Gut, auf jeden Fall kommt das, wird ein Rocket Chip RK 3566 drauf haben. Okay. Kann ich nicht sagen, ob das gut ist. Wird sich zeigen. Kann man bestimmt wissen, ob der gut unterstützt ist. Aber ich nehme es mal an. Die bauen ja schon immer coole Dinge. Dann gibt es irgendwie ein Update zum Pinebook Pro und auch zum Pinephone, was wir das letzte Mal haben. Und jetzt muss ich mir vielleicht doch so ein Pinephone kaufen. Es gibt das Accessoire, auf was alle gewartet haben. Es gibt so ein Case mit Tastatur.
Das ist nice.
Das wäre natürlich schon ein Grund, sowas zu kaufen.
Ja, das stimmt.
Genau, und das andere ist irgendwas mit LTE-Audio ohne Blobs. Was Dinge ohne Blobs sind immer gut. Und dann gibt es eine Pine Time. Gibt es auch ein Update dazu, dass ihre Watch. Genau, ich glaube, das sind so die wichtigsten. Ah, nee, sie wollen irgendwie in Richtung LoRa und LoRaWAN irgendwie Dinge in ihr Ökosystem integrieren. Wenn ihr euch für sowas interessiert, gibt es auch ein kleines Update. Auf jeden Fall, die machen wohl echt viel coolen Shit, kann man nichts sagen. Gute Firma.
Okay, cool.
Finden wir nice.
Ja. War ich sehr überrascht, weil ich wusste, dass die Dinge tun. Aber ich habe irgendwie das Update so durchgescrollt, weil wir hier den Pinsel hatten. Das mir irgendwie über Twitter über den Weg flog und dann so, ah ja, sie machen noch das und dieses und jenes und das ist eigentlich auch cool und ein Phone und Tastatur und
ja, ja.
Also.
Ja, die sind gerade umtriebig.
Da. Ja, das ist auch cool. Kann man nichts sagen.
Finden wir gut. Mhm. Nice Company. Schöne Sachen.
Wenn man
ein bisschen Geld hätte, könnte man sich alles kaufen.
Ja, man müsste außerdem noch die Zeit haben, alles zu benutzen. Ja, und alles irgendwo reinzubasteln.
Ach. Einfach haben. Erstmal nur haben.
Guter Plan.
Gut. Sehr schön. Dann, ich habe meine Nextcloud geupdatet.
Warum machst du sowas? Bescheuert oder was?
Nee.
Gut, niemals updaten. Hast du denn nichts gelernt bei uns?
Ja, doch. Aber manchmal will man ja auch neue Sachen ausprobieren. Habe ich ausprobiert und habe festgestellt, brauche ich nicht. Also,
was? Nextcloud? Brauchst du nicht, oder?
Doch, Nextcloud brauche ich. Aber Nextcloud, wenn du auf die 20 updatest, bringt jetzt dieses Dashboard mit. Und ist auch die Standardapplikation, also wenn du dich einloggst, kommst du erstmal aufs Dashboard. Früher hast du dich eingeloggt und bist auf deine Dateien gekommen. Ich meine, ihr erinnert euch noch, früher war das eigentlich der Grund, weswegen man so eine Nextcloud installiert hat, weil man irgendwie Dateien austauschen wollte. Heutzutage, weiß ich nicht, macht man alles Mögliche damit. Man chattet mit Leuten, man bearbeitet irgendwelche Dokumente zusammen, man macht Formulare darüber, ja, mache ich, macht Formulare darüber, Deck ist auch eine nette Applikation, ja, man kann irgendwie sein Leben darüber organisieren, man kann eigentlich alles machen, das mit Dateien ist nicht mehr ganz so wichtig und das Neue ist jetzt dieses Dashboard, habe ich erst gedacht, ja, ist ja eigentlich ganz cool und dann zeigt es dir an, wie dein Wetter ist und du kannst dich mit Reddit verbinden und irgendwie mit GitLab und hast du nicht gesehen, schieß mich tot. Da habe ich gedacht, auf der anderen Seite, eigentlich brauche ich den Scheiß nicht. Ich will eigentlich tatsächlich, ja, ich will meine Kalender und Kontakte sehen und vielleicht auch Forms und Deck benutzen und zwei, drei andere Applikationen, aber so das Hauptding war tatsächlich irgendwie Dateien mit anderen auszutauschen. Und dieses Dashboard ist mir total im Weg und ich finde das zu, nee, brauche ich nicht, weil ich sitze ja vor so einem Desktop, ja, der irgendwie auch Wetter anzeigen kann und irgendwie auf Reddit gehen kann und irgendwie mit GitLab sich verbinden kann und Dinge tut. Ich brauche eigentlich nicht, wenn ich mich im Browser in der Nextcloud einlogge, nochmal einen Desktop. Das ist, ging mir irgendwie, wollte mir aber nicht
warum,
in den Kopf.
Ingo, warum willst du kein Desktop in deinem Desktop?
Ja, das ist genau, das ist die Frage. Und ich habe mich auch erinnert, auch, ich meine, diese Sachen gibt es ja auch schon länger, so wenn du so eine Groupware einsetzt oder so, hattest du das ja auch immer. Oder egal, so ein Mail-Programm oder so, dann haben sie dann irgendwie angefangen, ganz wichtig, dass du hier irgendwie dein Wetter und dein Dings und das. Aber nee, ich brauche das nicht und jetzt habe ich umgestellt tatsächlich wieder. Du kannst Gott sei Dank in der Config einstellen, dass er bitte wieder auf die Files standardmäßig gehen kann, soll, muss. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, das war schön. So mein Thema. Also Update hat super funktioniert, gab keine Probleme. Ich hatte mich erst kurz gewundert, dass der Kalender plötzlich weg war, aber doch noch zweimal Update drücken und einmal neu ein- und ausloggen war es dann wieder da, Gott sei Dank.
Oh Gott, wenn ich das schon höre, ich werde nicht updaten.
Ja, aber das war das Einzige, wo ich kurz einen Schreck gekriegt habe. Alles andere lief super und dann habe ich mich im Dashboard ausgetobt und habe aber entschieden, nee, das ist Quatsch. Ich brauche das nicht, das ist totaler Quatsch. Ist eine nette Idee, aber eigentlich ist es totaler Quatsch und habe kurz im Forum gesucht, habe festgestellt, kann man ausschalten und habe es ausgeschaltet. Ja, das ist mein Thema Nextcloud 20. Super, Dashboard brauche ich nicht. Aber vielleicht ist es ja bei euch Hörern anders. Ich weiß nicht, Markus, du hast noch keine Nextcloud 20 wahrscheinlich?
Nein.
Felix, du hast dich seit langem nicht eingeloggt und wenn, dann hast du garantiert nicht auf Dashboard
geklickt. Warte, ich guck mal ganz kurz. Es wird ja automatisch geupdatet, über nichts aus. Also ich kümmere mich noch nicht mehr drum. Es passiert irgendwie so, da ist eine neue Version, okay. Ne? Versehentlich.
Ja,
warte, ich guck mal jetzt.
Einloggen, ob du es brauchst. Vielleicht
also ich habe auch das Dashboard. Er sagt, good evening, set status, set ja. Location weather.
Genau.
Wo kann ich das umstellen?
Dass du das nicht hast.
Ja, bitte. Ja, ich hatte genau. Ich habe das auch schon gehabt.
Ich habe diesen Dreck auch schon.
Ja, wie kriegen das weg jetzt? Sag mal was an hier.
In der Config PHP.
Config PHP?
Ja, musst du default.
Nee, das war jetzt nicht. Ich fuhr mir bestimmt nicht in irgendwelchen
Volatil-Daten. Also ich bin auf dem stabilen Channel und ich krieg noch kein Update auf 20 angeboten.
Gucken, was ist denn hier?
Doch, aber wir sind schon bei 20.07, also ich habe den abgeboten bekommen mit Stable.
Ja, guck mal, ich habe hier PHP 7.2 und die sagen mir, Nextcloud 20 ist die letzte Version, die PHP 7.2 unterstützt, also müsste ich ja noch updaten können. Ne? Als Version sagt er mir dann aber, dass ich noch auf der 19 bin und bietet mir keine 20 an.
Das ist ja nicht okay von ihm.
Nee, denke ich auch.
Wo steht denn die Scheiß-Version überhaupt jetzt? Wo muss ich hindrücken? Wo findet ihr eure Version?
Wenn du in die Einstellung gehst, siehst du
so. Einstellungen, als Admin in die Einstellungen.
Ach so, Admin, okay, warte mal. Ups.
Genau, also Overview. Bei mir hat er auch gesagt, Achtung, irgendwie die MariaDB-Variante, die du benutzt, wird dann ab 21 auch nicht mehr unterstützt. Und Nextcloud 21 wird nächste Woche auch schon veröffentlicht. Also, ja, da sind wir mal gespannt.
Da geht's rund.
Ja, ständig Updates. Ständig. Da hat man sich gerade mal durchgerungen, jetzt endlich auf die 20 zu updaten und dann kommt schon demnächst die 21. Schlimm. Immer so ein Stress.
Aber für ein Glück, dass ich immer noch keine aufgesetzt habe. Da muss ich es jetzt auch nicht updaten. So
das ist ja ein super Trick.
Ja, krass. Ja, genau. Ja, ich habe am Wochenende, hatte ich mal ein bisschen Zeit. Ich habe zwei Sachen. Also ich habe auch noch an Grafana rumgeschraubt und Sachen gemacht, aber wir haben eben auch die Nextcloud endlich mal auf 20 gebracht. Stand auch schon länger auf dem Plan und wie gesagt, erst fand ich es cool, ja, so neuer heißer Scheiß mal auszuprobieren, aber eigentlich habe ich gedacht, nee, ich habe einen Desktop, brauche ich nicht. Und was ich noch gemacht habe, da können wir, kann ich gleich zum Mimimi gehen? Oder?
Was, ja. So schnell?
Ja.
Du darfst, warte, aber der muss ich jetzt hier irgendwie drücken.
Du musst hier.
Aber irgendjemand wollte noch was über FOSDEM sagen.
Was ist mit FOSDEM?
Ein Satz zur FOSDEM.
Genau, und zwar: Thank you for watching 2 straight days of YouTube videos that could have been blog posts. Look on the bright side. At least you didn't have the benefits of post-production. Das war quasi die Zusammenfassung von der
Satire.
Von der Closing Event von Engate. Genau, dem Satire-Post. Dazu.
Über die FOSDEM. Also ich habe gekocht und habe FOSDEM-Videos geguckt. Ich habe 2, 3, die ich mir unbedingt angucken wollte, habe ich mir auch angeguckt, gerade so im Bereich Software-Defined Storage. Da habe ich ein paar Sachen angeguckt. Aber hinterher jetzt nachzugucken, welche auf YouTube, wollte ich auch nicht. Kommen wir zum Mimimi der Woche. Ich habe ja gerade gesagt, ich hatte ein bisschen Zeit. Also einmal habe ich die Nextcloud 20 gemacht und auf der anderen Seite habe ich OpenTTD mal wieder gespielt. Also ich weiß nicht, ob ihr Transport Tycoon Deluxe kennt. Habe ich früher viel gespielt und davon gibt es ja so ein Open-Source-Nachbau, der auch in vielen Sachen neuere Dinge reingebracht hat. Und ich habe das irgendwie, keine Ahnung, ich habe es vor ein paar Monaten mal wieder installiert, aber lange nicht angefasst, jetzt am Wochenende ein bisschen Zeit gehabt und habe gedacht, spielst du mal wieder? Und früher hat mir Spaß gemacht, so lange Zugstrecken zu bauen. Und ich bin irgendwie überhaupt nicht mehr klargekommen mit diesen Signalen. Und das ist so ein bisschen mein Mimimi. Jedes Mal, wenn ich gedacht habe, ich habe es irgendwie verstanden, wie ich diese Signale aufbaue. Und da gibt es Einfahrtssignale und Ausfahrtssignale und Blocksignale und Kombinisignale und Fahrtsignale und schieß mich tot. Und man kann damit wirklich komplexe Situationen aufbauen, ja, dass so, weiß ich nicht, dass die einen Züge schon reinfahren dürfen und die anderen nicht. Ich meine, wenn du irgendwie einen Bahnhof mit 5 Gleisen hast, willst du ja auch, dass sie für alle 5 Gleise sozusagen benutzt werden können. Aber irgendwie habe ich, sind mir die Züge sind immer dahin gefahren, wo sie nicht hinfahren sollten. Oder standen dann vor einem Signal, wo ich gedacht habe, ich habe doch eigentlich alles richtig gebaut. Warum bist du jetzt in diesen Bereich reingefahren? Das darf nicht sein. Und dann musst du die Sachen immer per Hand auflösen und das war irgendwie anstrengend. Also mein Mimimi der Woche, ich blicke OpenTDD-Signale nicht mehr. Also, oder ich war irgendwie unfähig. Ich habe jetzt mal trotzdem einen Link reingepackt, der diese leicht und einfach erklären soll. Und wie gesagt, man liest sich durch, kein Problem. Ja, so eine Szene baue ich locker auf, ja. Ich meine, Blocksignale, Entry-Signale, Exit-Signale.
Kennst ja alle.
Alles benutzt, super Sache, kann nicht schwierig sein. Und dann baust du es und dann verhaken sich die Züge in einer Tür und du denkst, nee, warum? Erstens solltest du andersrum aus diesem Bahnhof rausfahren und nicht so rum. Und zweitens, warum kommst du jetzt zu diesem Bahnhof, den ich dir festgelegt habe, wieder kommst du nicht rein? Und warum stehen sich da zwei Züge so gegenüber? Das darf nicht sein. Du solltest andersrum da rumfahren. Ja, also mein Mimimi-Signale in OpenTDD. Eigentlich schön. Macht eigentlich Spaß. Und Fetz, das zu benutzen, habe ich früher ewig lange Stunden gespielt, also noch Open Transporter oder Transporter Icon Deluxe, also das Original sozusagen. Und das eigentlich ein super Spiel, aber irgendwie ich und Signale sind zumindest am Wochenende jetzt keine Freunde geworden. Vielleicht
ja, macht ihr da mehr Zeit. Macht ihr da nicht so einen Stress? Es gibt quasi Leute, die kriegen dafür Geld, das zu machen den ganzen Tag. Ja. Deswegen für manche ist es auch Arbeit.
Ich habe jetzt auch gerade auf das Ding draufgeklickt und also für mich sieht es halt auch nicht nach einem Spiel aus, sondern nach irgendwie so einem Echtleben-Zug-Gleis-Plan-Simulator. Das ist kein Computerspiel, das ist halt einfach Arbeit und darum ist das Ding, darum versteht es auch niemand.
Das ist einfach so toll, wenn du dann Leute transportieren kannst und Postsäcke transportieren kannst und Öl von A nach B bringst und Kohle von A nach B und wieder Waren. Bahn?
Die suchen bestimmt auch Leute, die irgendwie...
Ja, die suchen besonders junge Leute, so wie dich, Ingo, zum Beispiel.
Ja.
Du lachst, aber du wärst da echt quasi, du wirst den Altersdurchschnitt hart runterziehen, ja.
Ja, auch nicht mehr so. Aber ja, wär ich nicht in der IT gelandet, vielleicht hätte ich
Kannst trotzdem zur Bahn gehen. Was
mit der Bahn machen können. Ja, also früher wollte ich ja tatsächlich irgendwie Lokführer werden, aber es ist schon eine Weile
her.
Nee,
das willst du nie werden. Das ist super fucking boring. Hast du mal Lokführer-Tekuno?
Nein, das ist super spannend.
Dings gespielt? Das ist einfach so langweilig.
Doch, ich würde es gerne machen, aber eben nicht mein Leben lang. So. Also so mal, oder so ein paar Wochen im Jahr kann ich mir das richtig gut vorstellen. Ein
paar Wochen? Bist du irgendwie mal so juristisch veranlagt, oder was?
mal einfach was anderes machen, weißt du, mal aufhören. Manche machen was mit Holz. Ja, genau.
Mach was mit Holz.
Nee, was mit Holz ist langweilig, weil da gehe ich einfach raus in den Garten und mache was mit Holz. Das ist doch doof.
Das ist doch toll.
Nee, ich will so einen schweren Zug fahren und irgendwie Gleise und Signale und das ist geil.
Die Sache ist quasi bei Holz, am Ende hast du was in der Hand, ja? Dann weißt du, hast was geschafft. Und bei Bahn, Signalen so, keine Ahnung, war jetzt 2 Minuten schneller oder langsamer, ist ja auch egal. Am Ende bezahlt die Bahn. Das ist halt, das ist nicht das Gleiche. Mit Holz hast du was in der Hand. Das ist ja das Tolle an Holz.
Nee, dann nehme ich es, verbrenne ich es, habe ich es auch nicht mehr in der Hand.
Irgendwo, ja, wenn es so schlecht war, dass es verbrennen muss, dann ist es okay, ja, aber man hat auch die Chance, was zu machen, was nicht Müll ist.
Wieso? Wenn du sagst, du machst was aus Holz, ich kann auch einfach hingehen und das Holz klein hacken, damit ich verbrenne. Da habe ich auch was mit Holz gemacht. Nee, okay.
Ja.
Mein Mimimi-Signale in OpenTDD, ich bin zu doof dazu.
Ja, also so. Mein Tipp an dich, spiel halt Spiele, die Spiele sind und
das
nicht
ist ein geiles Spiel.
Die Arbeit sind.
Ist ein geiles Spiel.
Wenn es geil wäre, dann wäre es ja wohl nicht dein Mimimi gewesen.
Das ist ein geiles Spiel, ich bin bloß so alt dafür. Das ist das Problem.
Ja. Ich glaube, das machen extra alte Leute eigentlich. Kennst du diese Bahnanlagen, Spielzeug, wie heißt Spielzeugbahn? Ja. Modelleisenbahn heißt es.
Modelleisenbahn. Hab ich im Keller, bin ich auch noch nicht dazu gekommen.
Vielleicht hättest du es anfangen sollen, weil das, was du da gemacht hast, ist quasi das, nur nicht echt. Das ist quasi noch langweiliger.
Ja, aber weißt du, das kann ich ja einfach mal schnell starten und machen. Und da unten im Keller müsste ich jetzt erst die Gleisanlagen aufbauen.
Aber das gehört doch dazu, zum Spiel. Du hast ja auch was super Langweiliges gemacht. Du hast nämlich virtuell diese Gleisanlagen aufgebaut, wenn du es nicht mitbekommen hast. Das Spiel hat dich quasi zur Arbeit getrickt. Ja.
So,
wahrscheinlich sind die Informationen direkt zur Deutschen Bahn gegangen. Oh toll, da hat einer wieder dieses blöde Dings aufgelöst, was heute passiert ist. Das ist ja echt nett. So. Wie so, wie heißt dieses Folding at Home, Bahnanlagen at Home. Dann, oh danke, Gott sei Dank kann die Bahn doch weiterfahren, war echt voll knifflig heute. Der Azubi hat es nicht hinbekommen. Jetzt
geht's.
Schön.
Ingo, schön. Jetzt kannst du irgendwas anderes sagen.
Ruby 3.0.
Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt
Ruby. Nee. Ich kann jetzt auch noch rumheulen. Und zwar hier, Ruby. Ich dachte, vorletzte Woche, hey, ich könnte ja mal hier die Ruby Gems mit der neuesten Ruby-Version bauen auf FreeBSD. Habe ich mal die Version hochgedreht auf 3.0. Stellt sich raus, bildet halt einfach irgendwie noch nicht auf dem aktuellen Portstree. Warum auch immer. Gibt irgendwie ein Issue dazu. Das eine, das habe ich dann mal irgendwie so halb reingenommen, hat halt irgendwie noch nicht funktioniert. Ich habe jetzt mal noch so ein paar andere Dinge gefixt, funktioniert aber irgendwie immer noch nicht so ganz. Ist irgendwie gar nicht mal so gut und irgendwie die Issues sind jetzt auch schon seit ja bestimmt einer Woche offen und so und ist irgendwie interessiert wohl noch niemanden.
Ja, ich meine, wer benutzt Ruby und FreeBSD? Komische Nerds.
Ich offensichtlich.
Ja, aber du bist der Einzige, merkst
aber,
du das?
Ja, ne? Ja, ich bin offensichtlich der Einzige, der irgendwie schon Ruby 3.0, alle anderen sind noch so, ja, 2.6 tut ja noch die nächsten, ja. Keine Ahnung, 3 Jahre.
Ja. Genau.
Ja.
Also, stay with your herd. Mach keinen Scheiß.
Ja, finde ich.
New herd?
Gar nicht.
Ja, genau. Stay with your GNU herd.
Ah.
Oh Gott. Bist du fertig?
Ja, ich bin traurig.
Du bist traurig.
Ich bin traurig.
Kommen wir zu Lesefu. Da muss ich
Ctrl J, Lesefu
drücken.
Wow, oder shit. Nicht. Warte, doch. Mann, ey.
Wie schwierig kann es sein?
Sehr schwierig.
Genau, Lesefu, Why I Build Lightstream, sagt, dass irgendwie SQLite eigentlich voll genial ist und viel besser irgendwie als dieser ganze overbloated Scheiß. Und
Korba wahrscheinlich auch viel besser als diese Micro-Architectures.
Ja, genau, Korba ist viel besser. Und eigentlich
das steht erst im letzten Abschnitt. Ihr sollt das nicht alles vorwegnehmen.
Sorry. Wir haben gespoilert. Spannungsbogen
zerstört.
Nee, da steht doch hier, too long didn't read. Wir haben es einfach nur das TLDR vorgelesen. Passt schon.
Genau. Too long didn't read. Also arbeitet sehr lang mit Datenbanken und SQLite und Lightstream sind geil.
Was ist denn ein Lightstream?
Ja, er hat halt was gebaut damit. Achso, ja, sag.
Lightstream ist ein Projekt, was zum Ziel hat, eben leichtgewichtige Web-Applikationen zu unterstützen, indem es SQLite einbindet und Leute damit von dem Zwang befreien möchte, komplexere, also ressourcenhungrigere Datenbanken zu verwenden. Und er schreibt dabei halt auch darum, was eigentlich das Problem ist dabei, SQLite für Web-Applikationen zu benutzen und wie er mit Lightstream den Ansatz fährt, das zu umschiffen. Und der Artikel ist deswegen interessant, weil er so die Gedankengänge da aufzeigt und nachvollziehbar macht. Und der Ansatz Stop Building Slow Complex Fragile Software Systems klingt natürlich erstmal sehr appealing und dann reinzuschauen, wie er das versucht, ist cool. Und Lightstream, wenn man es ganz runtergebrochen sagen will, da geht es eben darum, eine replikierte SQLite-Datenbank zu haben. Und damit eben von diesem Main Drawback, den SQLite gegenüber komplexeren Datenbanksystemen hat, wegzukommen.
Ja, genau. Könnt ihr euch durchlesen, könnt ihr überlegen, ob er recht hat oder ihr setzt halt weiter bloated Datenbanken ein.
Kann ich ein Mimimi nachschieben? Ist das erlaubt?
Bitte.
Klar. Yes. Also hier, ich habe ja dieses Elixir wollte ich ja ausprobieren und da gibt's Phoenix, das Web-Framework, habe ich das halt hergenommen und was die da machen, standardmäßig ist, die sagen, ja, brauchst halt so eine Postgres-Datenbank und wenn du so ein neues Phoenix-Projekt, so ein Standard-Ding sie baust, dann kommt es halt mit einer Postgres-Datenbank und dann Punkt 1 ist, du musst dir halt irgendwie so eine Postgres-Datenbank installieren für dein Dev-System, wo ich den Typen da voll nachvollziehen kann. Niemand will diese großen Datenbanken irgendwie. Also ist ja cool, wenn du irgendwie so ein großes Deployment hast und dann da eine Postgres-Datenbank und Postgres ist ja echt cool und hat all diese Bonus-Features und JSON direkt in der Tabelle. Ja, da ist ja alles schön und gut, aber dieses das funktioniert einfach auch nicht out of the box und du musst noch irgend so ein Config-File anfassen, bevor du da überhaupt drauf connecten kannst und ich weiß nicht, ich wollte Elixir machen und nicht eine Postgres aufsetzen und konfigurieren. Das ist einfach ärgerlich. Musste ich auch weinen.
Wie machen wir das jetzt? Soll ich nochmal Ctrl-J drücken jetzt oder ist es zu spät?
Nee, wir haben das einfach wir haben das einfach nachgeschoben oder so.
Okay, dann machen wir wieder einen Link rein zu deinem Problem oder so.
Ja, kannst ja unter Lightstream packen, weil gehört dazu.
Genau, sozusagen. Ja. Passt ja irgendwie zu Datenbanken
passt,
oder so.
Passt ja. Es ist ja auch irgendwie mit Datenbank. Ja, ich muss mal schauen.
Hat ja auch irgendwas mit Computern zu tun.
Ja, also das Config-File ist dieses HBA irgendwas Arschloch-Config-File Postgres. Und hier im Chat kommt irgendwie das auf Docker zu machen. Ja, ich will mir doch, also ich will mir halt auch keinen Docker klicken. Warum?
Genau, das updatet man sich dann auch nicht mehr richtig.
Ja, das ist alles ärgerlich. Und dann musst du irgendwie wieder Docker-Netzwerk, dass das dann von außen vom Host in Docker connecten kann, musst du irgendwie Port richtig exposen. Ja, vielleicht will man da wirklich einfach so eine SQLite-Datenbank oder so. HBA-Conf heißt es übrigens. Ist das Config-File, was ich irgendwie
anfassen
musste. Mach doch mal einen
Bug-Report auf. Bei FreeBSD. Mach doch mal einen Bug-Report bei FreeBSD auf, dass du deine Elixir-Sachen jetzt mit SQLite haben willst.
Ja, das Problem ist, das ist halt ein Problem des Web-Frameworks, was halt standardmäßig sagt, mach halt Postgres.
Ja, Postgres ist auch gut.
Ja, das spricht. Also finde ich auch ein legitimer Ansatz für das irgendwie in Production zu machen, wenn ich hier einfach mal irgendwie eine dumme App bauen will, die irgendwie so ein Create and Read und Update macht. Weiß ich jetzt nicht, ob ich einen Postgres brauchen würde. Würde mir ein SQLite, glaube ich, gerade so knapp reichen.
Gut. Kommen wir noch zu den letzten zwei Lesefuß.
Hätte ich Lesefu drücken? Nee, sorry.
Okay. Wobei Trillion, das klingt irgendwie komisch.
Was? Copyright. Draufdrücken. Text. Und zwar the Zum bin Lesen. True Command and Copyright. ist ein bisschen Computergeschichte und Lizenzrecht. Zwei Sachen, die besonders gut zusammengehen. nämlich damals waren Sachen noch anders, ja. Da haben bestimmte Dinge anders zusammengespielt und zusammen funktioniert. Wie zum Beispiel hier der Source Code von BinTrue. Der wurde das erste Mal copyrighted 1984 von AT&T. Und dieser Source Code besteht aus für BinTrue, also ein Kommando, was nichts macht, außer quasi null zurückgeben, also für True, besteht quasi aus drei leeren Zeilen. Aber es hat quasi dafür fünf Zeilen Copyright Code Kommentare. Und genau, das ist ganz nett. Das heißt quasi, auf diese drei Leerzeilen ist von AT&T ein Copyright drauf. Das heißt, wenn du diese drei Leerzeilen benutzt, dann hast du quasi gegen AT&T Copyright verstoßen. Mhm. Und das natürlich, muss man natürlich aufpassen. Ja. Genau, das ist später nochmal quasi in einer anderen Library passiert. Und andere Firmen haben das auch hinbekommen, wie zum Beispiel beziehungsweise in Solaris war das quasi ähnlich. Genau, also Leerzeilen sind wohl copyrightbar. Also ist auf jeden Fall ein Copyright-Header drauf.
Naja,
ob genau. Du den durchgesetzt bekommst, natürlich immer eine andere Frage.
Ich glaube, das ist Prior Art. Ich glaube, irgendjemand hat schon mal drei Leerzeilen vorher benutzt.
Vor 1984, das ist ja schon sehr viel früher.
Ich glaube, vor 1984 hat auch schon mal jemand drei Leerzeilen benutzt, ja. Ich würde sagen, Copyright, nee, ist da nicht drauf.
Genau. Das gab es auf jeden Fall. Steht, beziehungsweise stand immer noch quasi so drin. Was jetzt natürlich passiert ist mit GNU, wo dann alles konsolidiert wurde und besser gemacht wurde, hat der GNU BinTrue Source Code sein eigenes Copyright bekommen, nämlich natürlich GPL. Und entsprechend ein --version und ein --help Zusatz Command Flex bekommen. Dass man auch weiß, welche Version von BinTrue man benutzt.
Und es war doch irgendwie, wir hatten doch mal dieses Performance-Dingsy, dass das GNU BinTrue irgendwie
schneller ist, genau.
Sehr viel schneller ist als irgendwie die anderen, weil sie irgendwelche Dinge gekrebelt haben.
Ja, das eine ist quasi ein Shell-Skript, also mit User-bin-sh, und das ist natürlich nicht so schnell wie ein Executable. Und jetzt quasi als, wenn du in deiner Shell Built-ins hast, dann hast du natürlich auch ein Built-in True, und das ist halt natürlich super viel schneller, weil du da kein Exec machst.
Mhm.
Genau. Ja. Das war quasi mein Lesefu. Und dort, ich habe vielleicht noch was anderes. Was ist das hier? Ach so, das nächste ist ein Twitter-Story. Heißt es Twitter-Story?
Fleet.
Tweet? Nee, es sind ganz Fleet. Viele, wenn die
Fleet.
So zusammen.
Ja, das war doch ein Fleet. Das war dieses Story-Feature von Twitter? Oder meinst du einfach so Tweets?
Nee, die sind einfach nur nacheinander, das ist kein echtes.
Lame?
Twitstorm, Twitty. Was auch immer. Jedenfalls quasi jemand hat mehrere Texte nacheinander geschrieben. Und das ist
ein Thread. Er hat einfach ein Thread. Und wenn man Threads zusammenfassen will, dann gibt's die Unroll-App.
Ist es das?
Kennt ihr die?
Nee.
Nee. Und dann kannst du quasi jetzt auch meinen Text lesen oder was?
Ja, genau. Dann fasst ihr dir das auf eine Website zusammen.
Das ist ja High-Tech-Shit. Also das, was ich da verlinkt habe, ist wohl auch irgendwie sowas. Aber das ist wohl was Neues bei Twitter. Das ist quasi so krasse Features, wo du dann kleine Textsachen zu einem großen Text zusammenstecken kannst. Was früher hieß das vielleicht Paragraphen, aber das ist out. Genau, jedenfalls, was, darum geht es gar nicht. Es geht quasi um, nicht. Es geht um einen Typen, der hat sich quasi als Teil seiner Arbeit, hat quasi von Supplier eine 3D-Plus-Kamera quasi zuliefern lassen, und er sollte quasi schauen, ob die für sein Unternehmen geeignet wäre. Die macht irgendwas mit AI oder so, ich weiß nicht genau, was ganz, ganz wichtig ist, kann irgendwie Leute zählen oder so. Und er nimmt die so ein bisschen auseinander, quasi von der Hardware und auch von der Software aus, weil sich herausstellt, quasi nur so ein Raspberry Pi Zero reingekrepelt dort direkt in dieses Ding. Und von der Software halt quasi, früher war das ja so, mit Docker schippst du quasi die Software von deinem Developer direkt ins Feld, ja. Und jetzt ist es so, du nimmst aber einen Raspberry Pi und lässt den Entwickler darauf entwickeln und nimmst danach diese SD-Karten und drückst sie einfach über rein. Und dann hast du quasi ein fertiges Produkt. Und sowas ist wohl hier auch passiert. Ist auf jeden Fall sehr cool, nimmt so ein bisschen das Ganze auseinander und zeigt so den Example-Code, den er quasi gefunden hat, für die Libraries, die auf dem Gerät laufen. Ja, schön. Und es macht quasi einen Access-Point auf, der quasi direkt bridged von dem Netzwerk, wo sich das Gerät drin befindet, zu einem komplett ungesicherten offenen Netzwerk. Was natürlich nicht so praktisch ist.
So praktisch. Ja. Warum findest du das nicht praktisch? Ich finde das gut. Das Open Data, Sharing's Caring, das ist doch eine tolle Sache.
Das ist korrekt, ja.
Ja, schon ein bisschen kaputt.
Schon ein bisschen kaputt, auch ganz witzig geschrieben, von daher kann man schon machen.
Ja, cool.
Das war quasi mein zweiter. So, jetzt muss ich aufpassen.
Kommen wir, genau, zu den Picks.
Ja.
Kannst du gleich weitermachen?
Habe ich. Ach so.
Oh. Also du musst nicht nur drücken, sondern du ist auch dein Ach Gott, Pick, ist auch der nächste erste sozusagen.
Okay, alles klar, dann ziehe ich das andere
gleich hier weiter
dazwischen. Oh, hier so,
nicht.
Ach so, warte mal, ich habe es falsch unten gezogen. Warte, hier. Und zwar, es gibt, ich weiß nicht, ob ihr in die Verlegenheit gekommen seid, mal Shell-Skripte zu schreiben.
Nee, nie. Nö.
Noch nie?
Mhm, machen wir weg.
So mal. Dann ist das nichts für euch.
noch nie in meinem Leben gemacht.
Vor einigen Jahren habe ich mit Kumpel, die jetzt in Berlin wohnen, ein Projekt angefangen, nennen wir SHIP, was quasi ein Shell-Interpreter-Compiler gewesen ist oder so. Hier an der Stelle ist es so, das Projekt nennt sich Resolve, für Resolve, nur mit SH geschrieben, für Shell. Und es ist quasi ein Paketmanager-Tool, mit dem du Shell-Skripte schreiben kannst, die Libraries inkludieren. Aber mit Shell ist ja mal ein bisschen doof, dass du die Libraries, also du hast ja quasi keinen Paketmanager für Libraries, für deine Shell-Skripte. Und dieses Resolve soll quasi diese Gap lösen, dass du quasi Libraries haben kannst, die inkludierst du in deine Shell-Skripte und diese Resolve löst quasi diese Libraries dann auf. Das ist so ein bisschen die Idee. Wenn ihr also quasi schon mal drüber nachgedacht habt, Mensch, das wäre schon cool, so eine Library zu haben, die dann, oder mehrere Libraries zu haben, die von den Shell-Skripten verwendet werden, dann wäre das vielleicht was für euch, das zu benutzen. Genau, also wenn ihr das Problem noch nie hattet, dass ihr irgendwelche Libraries in Shell-Skripten benutzen wollt, dann ist es nichts für euch. Dann könnt ihr jetzt zum nächsten Ding springen.
Genau, aber wenn ihr zumindest irgendwie Shell-Skripte habt, es gibt dieses Shell-Check. Also wenn ihr Shell-Skripte irgendwo habt, dann benutzt doch vielleicht dieses Shell-Check in eurem CI-System oder so, dass ihr da einigermaßen korrekte Shell-Skripte schreibt und nicht irgendwie.
Aber der ist schon echt super picky. Also Shell-Check ist schon echt super pedantisch.
Ja, aber das ist halt auch okay. Also schreib halt, also die meisten Shell-Skripts sind halt auch einfach so eher ein bisschen Abfall. Und du kannst ja immer noch den übersteuern und sagen, nee, ich weiß schon, was ich hier tue.
Genau, muss man dann halt machen. Also Shell-Check ist schon echt cool, besonders wenn andere Leute quasi Shell schreiben.
Ja.
Und weil dann kann man quasi denen einfach sagen, hier, das ist der Output von Shell-Check, jetzt mach bitte, dass das alles weg ist.
Genau.
Macht diese 100 Errors weg, quote dein Zeug richtig. Und am Ende kannst du vielleicht sogar Leerzeichen als Namen benutzen. Das ist ja quasi immer die Challenge. Nee, Shell-Check ist schon gut. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bisschen blöd, dass es quasi in Haskell geschrieben ist und einfach quasi das komplette 800 Megabyte Haskell immer mitzieht, aber es ist halt einfach den Preis, den man zahlen muss.
Ja, Für das gibt es ja dann das Docker-Image auf dem CI-System oder so,
genau,
was das dann sagt.
Genau, das Shell-Check Docker-Image.
Ja.
Schön. Okay. Genau. Das nächste ist, wer ist da dran? Killed by Google. Ja. Wer hat denn das reingeschrieben?
Markus? Nein.
Da war es bestimmt von
killed
mir.
By Google.
Genau, killedbygoogle.com ist eine Webseite, wo alle Projekte, die von Google getötet wurden, drin sind und getrackt werden und wird natürlich quasi immer geupdatet. Kann man quasi sehen, was alles in nächster Zeit beziehungsweise in Zukunft
was demnächst gekillt wird.
Genau, zum Beispiel ist da Dezember 21, AngularJS ist da quasi mit dabei. Für Juni 2021 Hangouts. Da gibt es noch ganz viele Sachen, die ich noch nie gehört habe.
Ja,
Project
wobei,
Loon hier, natürlich.
Das ist natürlich nur AngularJS.
Ja, anstatt.
Weil es Angular. Geht ja weiter mit Angular. Angular ist immer noch, ich finde es immer wieder überraschend, dass es Angular noch gibt. Bei den Technologien, die Google, wie man an diese Website sieht, so über Bord wirft. Und bei Angular muss man ihnen dann auch einfach zugute halten, dass sie das mit dem Software Lifecycle oder Library Framework Lifecycle bei Angular ziemlich gut auf die Reihe kriegen, weil sie sich sehr, sehr lange jetzt noch um AngularJS gekümmert haben. Also für den Hintergrund, es gab irgendwann lange. Angular 2. Angular 2 war ein kompletter Rewrite von Angular und damit wurde es auch nicht so einfach, von Angular 1 auf Angular 2 zu migrieren. Und da haben sie, zum einen haben sie Angular 1 jetzt noch sehr lange gepflegt und zum anderen haben sie über die Zeit auch wirklich viele sehr nützliche Mechanismen eingebaut, um einen Migrationspfad herzustellen, von einer Angular 1-Applikation auf eine Angular 2-Applikation zu wechseln. Also Angular 2 heißt heutzutage Angular 11. Also alles, was danach kam, sie waren dann auch wesentlich schneller mit den Versionsnummern. Das ist alles von Technologie-Stack her kompatibel. Und nicht mehr so schmerzhaft zu migrieren. Und dann kann man auch wunderbar Hybrid-Applikationen fahren, sodass man die Angular 1-Komponenten, die man noch nicht umgeschrieben hat, weiter benutzen kann. Und das finde ich dann, es ist richtig, dass es hier steht, weil es wird halt nicht mehr weitergepflegt dann ab Dezember. Aber das ist mein, im Gegensatz zu Google Wave, haben sie sich echt lange um AngularJS gekümmert.
Das ist schön, dass du mal Lanze gebrochen hast für Google. Das sind schon echt nette Leute.
Ist ganz schön.
Ich finde Wave gar nicht. Wie lange ist das her, dass sie Wave gekillt haben?
Keine Ahnung.
Kann man doch hier bestimmt nachgucken, oder?
Ja, kannst einfach Wave oben eingeben.
Google Wave.
Ah, es ist ja jetzt Apache Wave. Sie haben es ja auch
Apache
Graveyard geschoben.
Genau, 2012. Killed almost 9 years ago.
Ja, und waren gerade mal 2 Jahre alt. Ja. Also ist auch ein ganz schöner Google Graveyard hier. Also,
ja, ja. Google Waveyard quasi.
Ja, Google Music wird jetzt demnächst gekillt, ne?
Die haben ja, aber dafür haben sie jetzt YouTube-Videos, Music oder so, wie es hieß.
Ja, YouTube-Music, naja. Ich soll irgendwie mein Zeug runterladen, was ich da noch habe.
Mach das doch mal.
Ja, habe ich gemacht. War nicht dann viel, ja war nicht wichtig. Aber ich wollte trotzdem wissen, was es ist. Ich wusste gar nicht, was es ist. Aber ja, hat sich nicht gelohnt. Gut, dann haben wir noch was? Haben wir noch was?
Ja,
haben wir noch was?
Ich habe noch was. Hier, eine wichtige Webseite, weirdorconfusing.com. Wenn ihr unbedingt quasi weirde oder verwirrende Geschenke braucht, könnt ihr da draufdrücken, kriegt ihr eins. Könnt ihr einfach direkt shoppen.
Nice.
Aha.
Ja, finde ich gut.
Ja, yes. Perfekt, einfach.
Werde ich dann gleich mal
shoppen gehen.
Shoppen gehen, ja, weil. Ah, 300, also ich kann euch nicht 300 US-Dollar ausgeben für.
Du kannst es vielleicht bei AliExpress billiger kaufen.
What?
Dehydriertes Wasser.
Ingo hat schon was gefunden. Zack, direkt was. Toll. Just add water.
So ein Scheiß.
Hier kannst du für irgendwie $30 kannst du nothing kaufen. For the person who has everything.
Sehr gut. Sehr schön.
Mhm. Dann hat der Ingo doch noch was gefunden jetzt. Schön.
Ja, kauf ich.
Gut. What's next?
Shit User Stories.
Shit User Stories. Das ist ein schöner Twitter-Account. Ihr kennt ja bestimmt alle diese User Stories, die man halt irgendwie, wenn man so ein Produkt entwickelt, schreibt man halt so User Stories, so da gibt's halt so dieses Format as und dann ja, irgendwie ja. Produkt User X. Genau, I want to so that. Dann füllt man das halt aus und sie gehen da halt hin und beschreiben Dinge, die halt echt so sind. Zum Beispiel, as a Twitter user, I want to have the timeline refresh a couple of seconds after opening the app, so that the tweet I'm halfway through reading is replaced with a more relevant promoted tweet. Und das ist halt das, was immer passiert, und aber niemand möchte das wirklich, und sie haben das dann halt so als
User Story. So, ja, das wollte jemand haben, so.
Genau. Und sie haben das halt so sich gedacht, so, ja, das bestimmt jemand bei Twitter hat halt diese User-Story geschrieben und darum ist es jetzt halt so scheiße. Okay. Und es hat schon ein paar ganz lustige User-Stories dabei. Kann man ja mal, wenn man Inspiration braucht, um eigene User-Stories zu schreiben, kann man da ja mal schauen. Okay. Super. Genau, sehr lustig. Dann, was haben wir noch? Radio Gardens, sehr gut. Ist eine Webseite, beziehungsweise ist dieses Google Earth-Ding, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher, wie sie es im Hintergrund machen. Hatten wir das schon mal?
Ich weiß es nicht, ich gucke mal.
Ich hab's.
Ich also dachte, ich mal, damit ich es auf jeden Fall nicht finde.
Ja, ich hab's auf jeden Fall irgendwie zum ersten Mal. Was es ist, dieses Google Earth-Ding, man hat halt den Globus. Dann hat man so ganz viele kleine grüne Punkte und jeder dieser grünen Punkte ist eine Radiostation. Und man kann dann halt so durchgehen und irgendwelche diese grünen Punkte, man hat so einen großen Kreis, wo man die auswählen kann. Und dann kann man halt diese Radiostation von der ganzen Welt direkt sich anhören. Kann man sich, wenn man sich immer schon mal gefragt. Ist
da Live-Radio auch dabei?
Ich denke nicht. Ich glaube, es sind nur so Radiostationen, die so
echt sind.
24/7 Ja, was heißt echt? Einfach
dir,
die halt.
Ich kann dir 24/7 Binärgewitter-Radiostationen bauen.
Ganz schnell. Ja. Schnell.
Kein Ding.
Wirst du vielleicht auch da aufgenommen? Ich weiß nicht genau, wie man da reinkommt oder nach was die das.
Und vor allem, wer will sich 24 Stunden am Tag mit uns foltern lassen?
Weiß ich nicht, man kann ja umschalten. Möglicherweise?
Nee. Das geht nicht.
Na gut, es geht hier ziemlich gut. Kann einfach hier die Erde ein bisschen weiter drehen und dann ist man halt, keine Ahnung, in der Ukraine oder so. Zum Beispiel. Und dann kann man in Volgograd, kann man Nash Volgograd FM 97,2 hören.
Waren wir nicht irgendwo anders?
Ja, wir jetzt schon, aber in Volgograd sendet offensichtlich jetzt gerade aktuell auch irgendjemand. Ja.
Wo senden wir jetzt? Was hatten wir nochmal ausgesucht? Wir hatten irgendwas ausgesucht, was so eine komische plus 45 oder sowas hatte.
5¾, ja, irgendwo. Genau. Irgendwo in der Nähe von China, da.
Ja, in der Nähe von China ist auch sehr, sehr spezifisch.
Jetzt muss man das jetzt wirklich nachschauen.
Nee, ist egal. Kommen wir weiter. Ich habe noch einen wunderbaren Pick aus der Pre-Show. Das ist eigentlich nicht von mir. Das ist von dem anderen Felix, der hat das angesprochen und ich habe es jetzt mit reingenommen. Und zwar, es gibt 1080p Capture HDMI Capture Cards für sehr, sehr, sehr günstig. Also so günstig, dass man denkt, so, das kann nicht sein, dass die so fucking so billig sind. Die Antwort ist, doch, ist alles billig geworden. Und jetzt kriegst du 1080p HDMI zu USB Capture Cards für unter $10.
Und was mache ich damit?
Du hast zum Beispiel einen Raspberry Pi, aber du hast keinen Monitor, steckst den quasi an deinen Computer an und kannst dann direkt das Ding benutzen, ohne dass du einen extra Monitor benötigst, weil Monitore sind eh out.
Genau, das Problem ist ja auch diese, also es gibt ja irgendwie auch so eine so ein Dongle von OBS oder so?
Oder OBS? Open Broadcast Studio? Oder?
Nee, was nicht OBS. Wie heißen die Elgato? Elgato war es. Elgato, die diese auch diese Stream Decks bauen und so. Und von denen gibt es halt auch so Capture Dongles. Aber die kosten dann immer gleich so 100 Euro oder so. Und da denkst du auch so, ich brauche das Ding nicht, ich will das nur zum Spielen haben. Und genau darum bestellt man sich das halt von China, weil das kostet da halt irgendwie nichts und funktioniert halt einfach.
Genau. Und es ist direkt auch, supported, also es kommt unter Linux als V4L-Device hoch.
Genau, ist absolut kein Problem, es funktioniert nur Linux, Windows, das steckst einfach ein, irgendwie eine Seite USB, andere Seite HDMI und los.
Das ist quasi wie eine Webcam dann.
Das ist echt erstaunlich, wie gut das funktioniert. Also ja, ich war auch nice. Ein bisschen überrascht und es kostet halt nichts.
Ja, genau. Also es gab die vor ein paar Jahren, gab es die in AV-Qualität, also so richtig, richtig beschissen. Und das ist quasi die neue Generation, kostet genauso viel, wie die Dinger damals für AV gekostet haben. Und ist für viele, viele Sachen schon echt nice. Genau.
Joa, sind wir durch oder? Nee, noch nicht ganz. Da, zwei Sachen sind es noch.
Was haben wir noch? Ah, wir haben noch zwei kleine Dinge. Ja. Und zwar, das eine ist Practical Use of Augmented Reality. Augmented Reality ist das, wenn du dein Phone hernimmst und dann halt Zusatz irgendwelche
Inhalte kriegst in der realen Welt.
Genau, Zusatzinhalte bekommst. Und was ich, was die Demo hier ist, ist halt, wenn du irgend so ein Elektronikboard hast, zum Beispiel so ein Raspberry Pi oder so, hast du halt da ganz viele Pins und du musst immer irgendwie auf diesem Specsheet dann schauen, so welcher Pin macht jetzt gerade schon wieder was und wo waren jetzt 5 Volt und wo waren 3,5 und keine Ahnung was. Ja. Und die AR-Demo hier zeigt halt, wie man irgendwie, man kann halt das Ding einfach vor seine Kamera halten und es zeigt dann halt so an, so ja, okay, das ist irgendwie dieser Pin.
Okay, ja, das ist cool. Ansonsten wollen ja immer alle AR nur für Werbung haben und das ist ein bisschen doof.
Genau, und das andere, was mir dazu eingefallen ist, wer das schon macht, ist dieses Ubiquiti.
Genau. Habe ich auch noch nicht, also ich habe es auch nur auf der Webseite gesehen, die machen das irgendwie, du kannst irgendwie über die Ports drüber gehen an deinem Switch und der zeigt dir irgendwie an, was da drauf ist. Aber gesehen live habe ich es auch noch nicht, sondern nur die Videos auf der Webseite. Keine Ahnung, wie gut das in real funktioniert.
Aber so von der Idee her ist natürlich schon recht praktisch, hast du deinen großen Switch, kannst du da mit deinem Phone Servicetechniker oder so hinschicken.
Sind die dann auch direkt die WLANs markiert und so, wo quasi die Ports hingehen? Das wäre sehr nice.
Ich glaube, ja, du kannst irgendwie so Zusatzinformationen, alles, was du in Software da dann halt hinterlegen kannst, siehst du dann auch in diesem AR-App-Dingsy. Ob jetzt das für VLANs direkt funktioniert schon, weiß ich nicht, aber das ist grundsätzlich was du dir dann ja, wenn du die Technologie halt mal hast, relativ einfach halt irgendwie Zusatzinformationen haben kannst oder die auch irgendwie farblich einfach direkt taggen und sagen so, ja, diese Pods sind halt dieses VLAN, das ist irgendwie dieses und jenes. Mhm. Da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Das ist auch, ich hoffe, dass da andere Hersteller auch ein bisschen nachziehen, weil das schon sieht schon ziemlich praktisch aus. Und das Letzte sind noch die Endcredits und darum haben wir es hier auch als Letztes von Scott Hanselman. Der hat sich gedacht, irgendwie diese Meetings und so sind immer schwierig und du weißt nicht so ganz, wenn es jetzt fertig ist oder nicht, ob man jetzt gehen kann oder nicht. Und darum hat er sich in seinem Setup, weil er das halt auch irgendwie so mit OBS und keine Ahnung was macht, hat er sich Endcredits gemacht, wo er am Ende vom Meeting einfach die Credits laufen lassen kann, so wie bei einem Film. Und dann weißt du halt, dass das Meeting fertig ist. Mhm. Ziemlich gute Idee.
Sehr schön. Oder so ein Einspieler reicht vielleicht zum Musikeinspieler und alle wissen, okay, das ist das zum oder Beispiel.
Nee, er hat tatsächlich so eine Endcard, die halt so wie du das aus dem Film kennst, mit dann irgendwie Credits, die dann über ein Bild, über seinen Videostream.
Aber das ist nur über seinen Videostream, dann nicht über alle.
Ja, okay, über seinen Videostream.
Schön. Sachen, die man braucht oder vielleicht auch nicht.
Aber auf jeden Fall der Live-Credits, werden die aus dem während des Talks mitgeschnitten und dann gemacht, oder?
Nee, also ich glaube, live ist in ist nicht irgendwie pre-recorded oder so, sondern ist halt ein Overlay.
Ach so, nicht so heute Susanne als Projektmanager.
Also
der als der Böse. Sven als der genau, Böse.
Als der ständige Zwischenräder und genau, der Störer Nummer 1.
Störer Nummer 2. Störer Nummer 8. Oh fuck, wie viele Störer hatten wir diese Sendung? Doppelt besetzt als CEO und nerviger Typ, der Fragen stellt. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Kann man bestimmt mit AI und so lösen.
Oder du kannst halt, vermutlich ist es irgendein Textfile, wo der Text halt drin steht und dann kannst du da den Text irgendwie einfach während des Meetings halt so ein bisschen updaten und am Schluss kannst du es einfach abspielen.
Und dann so ähnlich auch direkt mal kurz die nebenbei die Shownotes schreiben, ja? Oder wie Chaptermark.
Mann, gewisse Leute könnten das, andere, für andere ist das dann vielleicht schwierig oder so. Aber es würde gehen.
Eine gute Idee,
glaube ich.
Gut, dann Klappe zu auf tot.
Oh, ja, wir haben Abspieler, so funktioniert es bei uns.
Nice.
Genau. Wo ist quasi unsere Ending Credits.
Ja, ja. Genau. Heute mit den zwei Felixen und dem Markus in den Rollen von
Felix und Markus.
As himself mit Cameo-Auftritt. Ja. Gut, dann, ja, hören wir uns in ein, zwei, drei Wochen wieder, wie immer.
Ajop.
Yes.
Und, zu einem zufälligen Zeitpunkt, der nicht vorhersehbar ist.
Ja. Und jetzt feiert noch schön hier, Kamelle, Alaf, hello, feuchtfröhlich.
Ja, ist erst übermorgen, Aschermittwoch, erst übermorgen alles vorbei.
Du, das interessiert uns Preußen ja mal rein gar nicht. Wir feiern davor, wir feiern danach. Das ist
Feiern dabei.
Das ist hier völlig egal.
Oh.
wir halten uns da nicht an den Scheiß.
Oh.
Irgendwann haben wir hier irgendwie mal, weiß ich nicht, erst im März, glaube ich, Fasching gefeiert. Weil vorher war halt keine Zeit. Musste keine Zeit.
Dramatisch. Die armen Kinder. Man braucht das, um die dunkle Jahreszeit zu überstehen.
Ja, aber weißt du, das ist in 3 Wochen ist auch immer noch dunkel.
Nee, jetzt am Wochenende soll es schon frühlingshafte Temperaturen geben.
Ja, aber also das heißt immer noch, dass es dunkel ist. Das hat das eine, ist, weil die waren dann nicht so kombiniert.
Die Sonne aus dem Herzen strahlt dann viel heller.
Plus, oh Gott, das ist ein schönes. Wir sind immer noch Minusgrade, -12 Grad hatten wir heute Nacht, also von dem her. Wir waren heute
da oben im kalten Preußen, Eislaufen. Hier wird es heute Nacht schon positiv. Und morgen sollen es dann 12 Grad plus werden.
Da ist nichts mehr mit Schlittschuhlaufen. Hier schon noch.
Kannst trotzdem Schlittschuhlaufen, halt nicht weit.
Gut. Also, in diesem Sinne, euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.